Also da könnte ich ja im Achteck kotzen, ehrlich.
Weil?
Also ihr lieben Leute, ihr müsst wissen, ich habe gerade meinen, also was ist gerade? Ich habe vor 23 Minuten meinen Rechner angemacht, den ich zum Feierabend ausgemacht habe. Also nicht ausgemacht, sondern der ist einfach aus dem Akku gelaufen und ich habe den offen stehen lassen und der ist wegen Mangels, aufgrund komplett leeren Akkus einfach ausgegangen. Und ich bin einer der Schlümpfe, die nicht so oft ihren Rechner neu starten, sondern das nur relativ selten machen. Und jetzt habe ich um 20.07 Uhr gedacht, bis 20.10 Uhr ist mein Rechner ja entspannt hochgefahren, machst du den mal an. Dem war aber nicht so. Ich habe jetzt bis 20.31 Uhr gebraucht, aufgrund diverser Windows-Updates. Ich weiß nicht, wie diese bekackte Firma das vorstellt, dass man mal eben ungefragt, ohne dass man da was gegen machen kann, du kannst es ja auch nicht unterbrechen, einfach so sich diese Updates geben muss. Das ist ja immer ein Pain. Ne? Du machst deinen Rechner nicht an, um erstmal eine halbe Stunde Leerlauf im Berufsalltag zu haben. Weißt du? Das ist mir echt ein Rätsel. Das passiert relativ häufig, wenn du deinen Rechner öfters nicht anmachst, dass der dann so gleich irgendwie 3, 4 Updates drauf bügelt. Und dann hast du hier mal schön 20, 25 Minuten Delay.
Ja, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Also ich kann zum Beispiel bei meinem Rechner einstellen, dass ich keine Auto-Updates möchte, weil ich auch keinen Bock drauf habe.
Kann man bei Windows leider nicht. Ist nicht einstellbar. Windows macht das einfach. Und es gibt da auch keinen, das ist auch nicht bei jedem gleich. Ne? Also das heißt nicht, weil ich jetzt ein Update bekommen habe, haben das jetzt alle Windows-User bekommen. Das bekommt jeder irgendwann.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich immer ratsam, wenn man einen wichtigen Termin hat, eine halbe Stunde vorher seinen Rechner anzumachen.
Aber das Schöne ist ja, wir waren für jetzt verabredet und wollten eigentlich zeitiger starten. Jetzt sind wir doch pünktlich.
Am Ende des Tages kommen wir genauso zusammen wie geplant, aber nichtsdestotrotz darf ich mal ganz kurz mal meiner Wut hier Luft machen. Ich musste jetzt hier irgendwie ein Loch Lomond 14 trinken und eine halbe Flasche Bier, damit ich hier nicht komplett aus der Haut fahre. Ja. Wo mir wieder aufgefallen ist, dass der Loch Lomond 14 eigentlich, den habe ich in meiner Best-of 2020-Liste vergessen. Nochmal Grüße an Sebastian Büssing und an alle Menschen, die immer gesagt haben, Loch Lomond ist gut. Der ist gut. Der ist wirklich gut.
Ja, der ist er halt auch. Ne? Das Witzige ist ja, wir haben uns ja jeder eine Flasche davon bestellt oder ich habe die Sammelbestellung gemacht für uns zwei und ich habe die Flasche, die ich hatte, direkt verschenkt und habe mir noch eine bestellt. Weil ich dachte mir auch so, was kann man denn verschenken? Preis mega geil, Whisky mega geil, cooles Geschenk auf jeden Fall auch.
Ja, und ich halte hier gerade die letzten 1,5 CL, die ich noch habe, hier gerade in die Kamera, die sind nämlich in meinem Glas.
Sportlich, Alter.
Ja, das ist ja so ein wunderschöner Trinkwhisky einfach, ne? Der ist jetzt nicht mega kompliziert, ja. Der ist super fruchtig, würzig, der ist wirklich toll. 46%, das ist genau so das, was ich so mag. Der holt mich total ab. Und ich werde mir mit Sicherheit auch noch eine Flasche davon zulegen. Irgendwann mal, muss jetzt nicht sofort sein, weil das ist jetzt ja gerade die neue Range, die wird auch eine Weile verfügbar sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Wiederkauf. Cool. Und für mich die Entdeckung des letzten Jahres, wirklich. Also das war der Whisky, von dem ich am wenigsten gerechnet hätte, dass man den durch die Kehle kriegt. Und jetzt finde ich den so gut.
Das passiert ja noch Wunder.
Ein Loch Lomond, der schmeckt, ne? Das ist fast so wie die Auferstehung Jesu oder sowas, ne? Das ist schon.
Na komm, hör auf. ich hatte ja auch schon mal, wie gesagt, einen leckeren Loch Lomond. Es gibt da auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Also, ja. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ist doch ganz cool, wenn die jetzt ein paar coole Fässer ausgegraben haben. Ja, heute ist ja witzig, dann heute kannst du trinken und ich nicht.
Das ist allerdings wahr. Meine 3 Wochen Kurs beendet. Genießt das Leben wieder in vollen Zügen.
Deutsche Bahn.
Ja, also, nee, das nicht. Also Reisetätigkeit weiterhin stark eingeschränkt. Also hier, das weißt du ja auch, also es geht ja den meisten so, glaube ich, im guten Sachsen sind es 15 Kilometer, die man sich nicht beruflich fortbewegen darf oder wenn man keinen triftigen Grund hat. Wobei das mal spannend ist, glaube ich, mit einem Polizisten zu diskutieren, was ein triftiger Grund ist. Aber Fakt ist, Zugfahren fällt da momentan aus. Ist aber auch nicht schlimm. Ich fahre eh nicht gerne Zug. Aber ich wollte damit sagen, ich kann mir auch wieder einen Grevensteiner hier zum Podcast gönnen und muss nicht mehr auf das stille Wasser zurückgreifen.
Sehr schön. Ich habe also bei mir ist heute ein Ingwer-Mango-Tee im Glas. In der Tasse.
Finde ich super. Tee hatte ich ja, als wir mit dem Thomas den Bourbonbuch-Podcast hatten.
Ja.
Habe ich ja schön Tee getrunken. Das kann man schon mal machen abends. Ich meine, ich mache das jetzt wieder nicht mehr bis, entweder ich werde krank dieses Jahr oder ich warte wieder bis Januar, bevor ich Tee trinke. Aber.
Nee, Tee geht auf jeden Fall voll klar. Ich werde aber auch, ich denke, am Freitag mein Fasten brechen und dann ist es für diesen Monat auch durch.
Ja, ich finde, ich habe auf den Kalender geguckt und ich dachte, boah, das ist ja irgendwie gemein, dass der Tim erst ab Montag wieder trinken darf, wenn man ja nicht trinkt. Weil dann hättest du ja quasi einen Monat und noch eine Woche dazu, wenn du es jetzt hart den Monat machen würdest. Deswegen habe ich, hoffentlich ist der Tim so vernünftig und sagt sich, ein Dry January, der endet halt dann an einem Donnerstag. Dann am Freitag fängt also quasi der gefühlte Februar schon an.
Genau. So mache ich das, weil der Februar, also man muss das ja so sehen, der Februar ist ja so schon kurz. Die zwei Tage muss ich halt aufholen, ne?
Oh ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Nee. Das machst du richtig.
Ist ja auch bei uns hier in Sachsen am Freitag Ferienbeginn. Und da passt das ganz gut.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe sogar eine Woche Urlaub mir genommen.
Du Guter, da kannst du mir ja im Garten helfen.
Ich glaube, ich habe ganz viele andere wichtige Dinge zu tun. Ja. Nein, ich habe, also die Kinder haben Ferien, meine Frau ist ja Lehrerin, hat Ferien. Und ich hatte noch eine Woche Resturlaub vom letzten Jahr, den ich nicht genommen habe, den muss ich jetzt nehmen.
Ja.
Und da passt es natürlich super. Und
mega.
Bei dem letzten Jahr war ja urlaubsmäßig nicht so viel zu machen und deswegen dann hing irgendwas rüber und der verfällt dann irgendwann nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres. Mhm. Deswegen muss ich den jetzt nehmen und das passt halt super mit der Woche. Ne? Und dann kann man mit den Kiddies ein bisschen was machen und sich ein bisschen kümmern. Ein bisschen Family Time mal wieder haben. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, das glaube ich. Sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe mich heute auf jeden Fall auch richtig gefreut auf die Podcast-Folge.
Ja, mega. Bock. Tim, das ist, ich freue mich da immer drauf. Ich weiß nicht,
ja, aber also heute besonders.
Ich muss auch sagen, als wir angefangen haben mit dem Podcast, wenn wir das einmal im Monat gemacht haben, da war das ja auch schon immer cool. Auch der Tim zeigt mir, hält mir gerade so ein Herz in die Kamera. Eieiei.
Das war für meine Tochter, das hatte ich gerade nur zum Spielen in der Hand, sorry.
Also, Steckerperlen heißt das, ne? Stecker?
Richtig, richtig.
Ja, genau, sowas habe ich hier, wir hatten hier irgendwann 50.000 Sachen hier überall rumliegen von diesen. Und ich musste dann immer so 10 so eine Sachen parallel in einem Abend wegbügeln, die Kinder über den Tag gesteckert haben. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass zu der Zeit, als wir noch das einmal im Monat gemacht haben, da war das ja immer so was Besonderes. Ne? Da hast du dann einmal im Monat dich irgendwie getroffen und so. Das war dann immer noch irgendwie. Wir hatten noch nicht so einen richtigen Flow, weil wir das war immer halt irgendwie gefühlt neu, weil es halt einen Monat her war, dass wir uns getroffen hatten. Jetzt ist es so irgendwie, das ist wie ne, der Kumpel, mit dem man sich jede Woche zum festen Termin irgendwie trifft, was ja auch so ist, weil wir haben ja einen festen Termin jede Woche. Und das ist so wie nach Hause kommen so ein bisschen. Ich habe das schon lange nicht mehr, ne, aber zu meiner Zeit, wo ich noch nicht Familie hatte, da hatte ich auch so irgendwie so, da ist man dienstags oder donnerstags irgendwie weggegangen, hat sich mit den gleichen Leuten, das war nicht so stammtischmäßig, so nicht so hart verdrahtet, aber man hat sich irgendwie immer zu festen, fixen Zeitpunkten immer irgendwie getroffen und ist was trinken gegangen und war irgendwie schön zusammen und hat gequatscht und so. Und das ist für mich jetzt momentan das, was ich durch diesen ganzen Lockdown-Dreck halt wieder habe, dass ich so einmal die Woche mich darauf freuen kann, mit dir einfach hier so mich zu treffen und ein bisschen zu quatschen und zu ratschen und hier irgendwie Zeug zu machen, was ich eigentlich schon gar nicht mehr hatte, ne, was weg war. Also dieses eng regelmäßig getaktet. Ne? Von daher, ich finde das total cool. Ne? Und ich denke mir irgendwie, ach Mensch, cool, Dienstag.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Bei mir war das auch so. Ich habe irgendwie auch vor Familie, ich war immer jeden Montag Dart spielen. So.
Oh. Und in so einer ganz fiesen Kaschemme bestimmt, ne? Oder?
Ganz, ganz fiese Kaschemme.
Ja, muss sein.
Nee, war die Wohnung von einem Freund.
Ach so, okay.
trotzdem fies. Und dann haben wir da irgendwie auf Montagabend jeder zwei, drei Bier getrunken und schön Dart gespielt bis abends um eins oder so. Das war auch geil.
Ich kenne dieses Dartspielen, kenne ich aus meiner Zeit, wo ich in Magdeburg gelebt habe und also während meiner Zeit, wo ich da studiert habe vor allen Dingen. Und da hat man sich in so echt abgeranzten Eckkneipen getroffen, wo das so Sperrmüllmobiliar, sage ich jetzt mal einfach so, Dartautomat und da gab es dann immer so Bockwurst mit Kartoffelsalat und Bier und klare Schnäpse. Und dann hat man da irgendwie abends gedartet und hat sich da bei, das war also ganz trashiges Publikum, eigentlich die Säufer aus der Nachbarschaft sind da abends reingekommen und eben halt so ein paar Studenten, die nicht viel Kohle hatten und die sich gefreut haben, weil es da für 2,50 Mark oder so irgendwie ein Bier gab, 0,4 oder sowas, ne?
Ich finde aber diesen Eckkneipen-Flair finde ich schon ganz geil.
Ja, das war auch cool. Das war, da bist du 3 Minuten hingelaufen, da wusstest du genau, ey, selbst wenn das voll in die Hose geht, du kommst entspannt nach Hause. Ne? Und wenn du, wenn du auf allen Vieren kriechen musst, bist du selbst dann in 10 Minuten zu Hause. Ne?
Ja. Ja, ja. Sehr schön. Wollen wir mal?
Ja, lass uns anfangen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Es gibt viel zu besprechen auf jeden Fall. Es ist ja wieder gerade irgendwie Saison anscheinend, dass alle Leute unfassbar viel rausballern. Wenn ich die Newsletter sehe von den Shops oder Importeuren, Pressemitteilungen und so weiter und so fort, halt die Esse fest.
Es ist mir ein absolutes Rätsel, was da gerade passiert. Wir sind ja eigentlich in einer Whisky-Quatsch-Saure-Gurken-Zeit. Ne? Eigentlich sind wir jetzt so im Januar oder Ende Januar, da passiert nicht viel, da lecken alle noch ihre Weihnachtswunden vom harten Weihnachtsgeschäft. Man müsste eigentlich denken, da geht nicht viel. Da tauchen in den Shops mal hier und da eine neue Flasche auf von irgendeinem Abfüller, der verpennt hat, seine Flaschen zeitig rauszubringen. Aber Pustekuchen, die feuern aus allen Rohren. Die feuern aus allen Rohren. Und eben die Destillerien feuern aus allen Rohren, die Abfüller feuern aus allen Rohren. Als gäbe es keinen Morgen. Und ich bin da, also, keine Ahnung, sowas habe ich noch nicht erlebt und gesehen. Und also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es einen Mangel an Whisky gibt in diesem Land.
Auf keinen Fall. Ja, also ist wirklich mega krass, was da gerade irgendwie los ist. Man kommt gar nicht hinterher mit dem Lesen, erstmal nur über das, was nur rauskommt. Aber auf der anderen Seite, verstehe ich das auch. Ich habe jetzt irgendwie bei Facebook und in den Foren und so weiter, geht es ja jetzt auch immer wieder darum, so, wie macht ihr das, wenn ihr euch eine Abfüllung kauft, probiert ihr oder probiert ihr nicht? Und viele schreiben so, ja, ich würde ja gerne probieren vorher, irgendwie ein Sample bestellen, probieren und dann entscheiden, kaufe ich mir die Flasche. Aber aktuell ist es ja trotz dieser Masse so krass, dass du findest was interessant, aber irgendwie 10.000 andere Leute finden das auch interessant und du kommst gar nicht dazu, die Flasche zu probieren. Du musst sofort bestellen, weil ansonsten ist die Flasche weg. Und du kaufst im Endeffekt immer blind. Und so, da gibt's natürlich dann, okay, klingt von den Daten her ganz geil, aber normalerweise würde ich gerne mal probieren. So, nun kannst du jetzt auch nicht irgendwie auf eine Messe gehen, was jetzt am Anfang des Jahres ja für uns so der Fall gewesen wäre, hier in und um Leipzig vor allen Dingen, ja. Kannst du auch nicht probieren. Von daher ein bisschen nervig.
Es ist noch ein Tick komplizierter, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass du ja nicht nur die Sachen nicht probieren kannst, sondern du musst ja selbst bei einer Flaschenteilung schnell sein. Also selbst wenn du es geschafft hast, dir irgendein Malt, so ein Single Cask, dir davon eine Flasche zu sichern, von eine von 300 oder von 500 oder was es auch immer, Sherry Butt oder Hogshead, okay, dann musst du die Augen offen halten, eigentlich schon die ganze Zeit in den Foren, wo Flaschenteilungen stattfinden, um an eine oder zwei dieser Teilungen einer solchen Flasche auch teilzunehmen, um mal zu checken, ob das ein Whisky ist, auf den du auch wirklich Bock hast, wo es sich lohnt, diese Flasche aufzumachen. Weil, sagen wir mal ehrlich, das ist ja der beste Fit. Du sagst, okay, ich habe die Pulle jetzt im Anflug, die kommt zu mir nach Hause. Ich habe parallel noch bei einer Teilung mir 5 cl oder 10 cl bestellt.
Genau.
Kann dann checken, ob das Ding gut ist und ob ich es behalten möchte oder nicht. Und das wiederum ist sozusagen natürlich Stress. Du musst zweimal schnell sein. Ansonsten musst du halt hoffen, dass irgendwer Notes schreibt oder so. Dann kannst du irgendwie bei Leuten mal fragen, war der wirklich gut oder hast du mal probiert oder sowas. Alles schon gemacht. Ich habe schon Leute angeschrieben im Forum, von denen ich wusste, habe ich geguckt, wir hatten an der Teilung mit teilgenommen und dann habe ich die PPN angeschrieben und gefragt hier, hast du den schon probiert? Nein. Hast du den schon probiert? Nein. Hast du schon probiert? Ja, habe ich probiert. Ging so. Ne? Und so habe ich mich dann durch und habe ich dann überlegt, machst du auf, machst du nicht auf? Das ist natürlich dann immer die Frage. Aber jetzt kommt nämlich sozusagen die Rolle rückwärts. Diese Tatsache, dass sowas passiert und auch nicht unüblich ist, heißt ja auch, dass wiederum eine nicht so geringe Menge an Flaschen über die Foren und über meinetwegen eBay und Auctions und was weiß ich, auch wieder zurückgespült wird in den Markt. Das heißt, viele Leute stellen auch fest, ja, ich habe Sample probiert, war doch nicht so meins. Oder die 150 Euro, die ich ausgegeben habe, fand ich jetzt im Vergleich zu dem, was ich da an Geschmack bekomme, halt nicht unbedingt adäquat. Und deswegen stoße ich die wieder ab. Und deswegen, ja, glaube ich, gibt es momentan so viele Leute, die auch wieder die Flaschen zurückbringen. Ne? Also auf den Foren, ich habe noch, auch, das kommt hinzu, also ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern, also an euch Auditorium, wer von euch Forenmitglied ist und das auch aktiv nutzt, unter Biete Flaschen, heißt es in dem Forum, wo der Timo und ich unterwegs sind, im fassstark.de, gibt es bestimmt noch bei anderen Foren andere Kategorien, aber da jedes Mal mehr, also mit einer höheren Intensität tauchen da, sind da Leute, die bieten da 20, 30 Flaschen an aus ihrem Portfolio, sagen, hey, die brauche ich nicht mehr, die habe ich probiert oder die ich habe die davon eine zu viel gekauft oder weiß der Geier was, ne? Und schubsen hier wieder raus. Und das ist natürlich auch wiederum spannend. Ich habe nämlich, Tim, eine tolle Flasche ergattert und zwar über das Format Tausche Flaschen. Der wollte halt nur tauschen, ja, der Kollege. Und da habe ich gerade von dem Hazelburn 13, von dem 2020er Batch, wo ich da das Sample viel zu schnell leer getrunken habe, dass wir es nicht mehr gemeinsam verkosten konnten, habe ich nochmal eine Flasche mir organisiert. Ich weiß, den gibt es auch noch zu kaufen, aber ich fand es halt, also mit ein bisschen Aufschlag gibt es den noch prinzipiell im Netz zu holen. Ich fand es aber eigentlich charmant. Ich habe dem, der hat das so geschrieben, kann man vertauscht. Ich hatte so, habe drei Sachen reingeschrieben, die fand ich adäquat und der hatte von einer gepickt und jetzt schicken wir uns beide parallel gerade die Flaschen hin und her.
Ja, cool.
Nice, ne? Weil ich fand den so lecker und ich habe gedacht, ey, das war so eine tolle Pulle, die hätte ich einfach gerne. Jetzt habe ich überlegt, die gab es für 69,90, jetzt kostet die in den Shops so 80, 85, 90, irgendwie sowas.
Ja.
Man kriegt die aber irgendwie noch. Und jetzt habe ich dem halt auch eine Flasche angeboten, für die ich, da habe ich irgendwie 10 Euro mehr bezahlt für, glaube ich. Dann hat er gesagt, entweder ich überweise mir die 10 Euro oder packt mir irgendwie auf Vertrauensbasis ein cooles Sample rein. Ich habe gesagt, hey, pack ein cooles Sample rein, fertig. Gib ihm, ne? Total schön.
Ja.
Aber das heißt, man kommt auch wieder an verpasste Flaschen irgendwie manchmal wieder ran mit ein bisschen Glück. Ne? Wo du sagst, du
hast... Das auf jeden Fall, ja.
Super.
Ja. Das stimmt. Das mal über diese, also dieses Tauschen habe ich auch schon gemacht. Und zwar war das damals, ich wollte unbedingt, es gab mal in so einer Holzkiste von Tobermory einen Schlag mich tot 15-Jährigen.
15.
Wenn ich, ja, 15-Jährigen, ne? Holzkiste, so mit blauem, so Einpackpapier noch mit drin, sah total cool aus. Und ich habe den irgendwo mal als Sample probiert und fand den mega geil. War in der Zeit natürlich dann auch schon lange ausverkauft. Und ich habe den auch mal getauscht. Da habe ich irgendwo einen gesehen, der hat den quasi zum Tausch angeboten, habe ich schon hingeschrieben, hier, hast du Bock. Und habe den gegen einen, von The Maltman, von dem unabhängigen Abfüller, gegen den Bruichladdich getauscht. Und das hat super funktioniert, ne? Auch mega easy. So ein Tauschding, das ist wie die Jungs früher im Sandkasten, ja? Wir haben das immer Duggeln genannt. Tauschen einfach so. Dann kriege ich dein Auto, kannst du mein Auto haben. Und dann gab es aber immer Stress zu Hause, wenn die Mama, wo hast du denn das Auto hin? Das habe ich getauscht. So ungefähr.
Ja, Mann, also ich finde es, bei Kindern passiert es ja manchmal, dass so die schwachen Kinder übervorteilt werden gegenüber den etwas wirkungsmächtigeren Kindern. Das ist ja bei Erwachsenen dann oft nicht so, sondern oder zumindest in so einem Forum nicht so. Ich glaube, dass man da schon fair miteinander umgeht. Ich möchte auch, dass der Spaß hat. Ne? Deswegen kann man ja was sagen, hier, pass auf, ich habe ja die drei Pullen, hast du Bock oder nicht? Und dann kann der eine ja sagen, ja, finde ich cool oder finde ich nicht cool oder sowas.
Ja.
Das finde ich halt ganz nice. Verkaufen ist ja genauso eine Option. Ne? Wenn, das ist ja auch das Schöne an Foren. Du findest doch immer Leute, die das relativ nah am Einstandspreis verkaufen und nicht sagen, hey, der hat bei der letzten Auktion statt den 70 Euro, die ich bezahlt habe, 120 gebracht, ich will 110. Ne? Sondern die sagen dann halt, hey komm, ich habe damals 70 bezahlt plus 6, 7 Euro Porto, da möchte ich jetzt irgendwie meinetwegen 75 oder 80 Euro haben plus Porto und fertig. Ne? Also das finde ich ist schon ganz cool. Und da kann man halt tatsächlich bei einigen für einen korrekten Betrag, also einen korrekten Betrag, muss nicht immer Einkaufspreis sein, aber einen korrekten Betrag, halt Sachen bekommen, an die du sonst halt nicht mehr rankommst. Finde ich cool. Und das werden immer, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt, und das ist sozusagen meine Theorie, weil die Leute heute viel, viel mehr Flaschen kaufen, als die jemals trinken können und trinken wollen, und auch diese Flaschen teilweise wieder abstoßen, weil sie sagen, ich brauche Platz, ich brauche Geld, ich habe das und das und so. Dadurch wird immer mehr auch in so einem Foren-Zweitmarkt wieder zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich ein schöner Traum. Ist toll.
Das stimmt. Auch mit der Sache natürlich, dass man da immer mal eine Flasche dann natürlich auch zum Original oder nahe dem Einstandspreis bekommt. Auf der anderen Seite ist das natürlich von der, wie nennt man das, von der Preisverhandlung, sage ich mal, auch beim Tauschen zum Beispiel, relativ schwierig. Ja, wenn ich irgendwie eine Flasche schon seit 3, 4, 5 Jahren im Keller liegen habe und die hat nun aktuell den Wert, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt tauschen würde zum Beispiel, ungern zum Einstandspreis tauschen. Also ich würde dann schon darauf achten, dass das was Adäquates ist, was im Endeffekt den Wert repräsentiert. Ich meine, das muss ja jetzt nicht sein, dass man dann eine Flasche nimmt, die heute gerade neu ist und so viel kostet, aber auch zum Beispiel auch was Älteres, was mal weniger gekostet hat, was natürlich jetzt im Wert ein bisschen höher ist. Genau. Zumindest beim Tausch. Verkaufen, das kann natürlich jeder machen, wie er will. Aber eben vor allen Dingen in den Foren finde ich das absolut richtig, dass man da einfach schaut, dass man ist ja im Endeffekt unter sich, ne?
Wenn jetzt jemand sagt, die Flasche ist 200 Euro wert und ich habe für die 150 bezahlt, ich möchte den Preis dafür auch haben, ist es ja auch okay. Dann kann man sich das überlegen, ob man es macht oder nicht. Ja, von daher, das ist jetzt nicht unfair oder sowas. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte nur einfach sagen, dass man dort öfters auch Flaschen findet, nahe am Einstandspreis, auch weil da so viel angeboten wird.
Ja.
Und da geht echt, also das, ich würde mal sagen, allein hier im Fassstark-Forum, da sind bestimmt 1000 Flaschen momentan, die da angeboten werden, wenn du da durchscrollst, durch die ganzen Threads.
Ja, vor allem krasses Zeug hier, ne? Also wenn man sich halt mal durchschaut, ja. Da kann man schon mal so den ein oder anderen Whisky finden, den man vielleicht auf der Suchliste hat.
Also mit Sicherheit. Ja, und alle Kategorien. UAs, Originalabfüllungen, seltene Flaschen, Standards. Da kriegst du natürlich auch einen ganz aktuellen Artback, was weiß ich, ne? 10 oder so, weil irgendwer sagt, ich habe jetzt die dritte Flasche im Schrank, ich brauche es irgendwie nicht mehr. Ne? Also du findest da alles, ne? Ist wirklich alles da.
Ja, das stimmt. Nö, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, macht auch Spaß, auch dann mit den Leuten dann einfach zu schreiben und so. Apropos mit Leuten schreiben, das ist auch so ein Ding. Ich bin gerade so, es kam jetzt relativ viel Neues raus, auch an jungen Brennereien. Und unter anderem gab es jetzt vor einem Monat, ja, kurz vor Weihnachten muss das gewesen sein, das erste Fass der Dornoch Distillery. Die befindet sich in der Nähe, also in im Norden Schottlands, in der Nähe von Glenmorangie. Und das ist eine ganz, ganz kleine Brennerei. Phil und Simon Thompson, da gibt es einen unabhängigen Abfüller auch von den beiden, Thompson Brothers, die haben eine Brennerei aufgemacht. Und da bin ich gerade auf der Suche nach einem Sample, weil ich einfach mal kosten will. Und in Deutschland haben relativ wenig Leute irgendwie so eine Flasche abbekommen. Das sind Halb-Liter-Flaschen. Da gab es, wie gesagt, ein Fass haben die da abgefüllt. Und ich habe da einfach in der Base mal geschaut, wer hat denn so eine Flasche offen, und habe da ein paar Leute angeschrieben. Das ist halt auch eine Möglichkeit, ne? Einfach mal probieren wollen, dann kommt man ins Gespräch. Die Leute antworten auch, ja, sorry, ist schon bei uns im Stammtisch in der Teilung durch. Oder jetzt kam zum Beispiel voll nett ein Deutscher, der in Schottland wohnt. Und hat sofort super nett geschrieben. Wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen am Hin- und Herschreiben und mal gucken, ob das funktioniert, dass ich da, also er meinte, das ist überhaupt kein Problem mit dem Sample. Wir müssen nur mal gucken, wie wir das verschicken können und so weiter und so fort. Und solche Sachen entstehen da auch mal, ne? Hat irgendwie sogar Fotos geschickt. Der ist irgendwie auf einer kleinen Hybrideninsel, Hybrideninsel. Ist auf jeden Fall ganz witzig, über dieses Tauschding, über dieses, man hat ja im Endeffekt direkt so ein gemeinsames Hobby, einen gemeinsamen Punkt, wo man ansetzen kann. Ist auf jeden Fall cool. Da habe ich mich sehr gefreut, so in der letzten Woche, über diesen Austausch auch.
Dornoch, das habe ich auch noch gar nicht gehört. Okay.
Ja, ich habe mir jetzt New Make bestellt bei denen, von denen.
Habe ich wirklich noch gar nichts von mitbekommen, aber du hast ja recht. Es ist wirklich viel rausgekommen gerade, ne? Junges Zeug, altes Zeug. Klassisches Zeug, irgendwie neue Abfüllung. Ich weiß gar nicht genau, wo man da anfangen soll. Wir haben auf jeden Fall zum Thema neue Flaschen, haben wir heute eine lange Folge, glaube ich. Wollen wir mal mit den Schlachtschiffen anfangen, Tim, die neu rausgekommen sind?
Mit den richtig großen?
Ja.
Was wissen richtig groß? Wir können es ja am Preis festmachen. Richtig groß ist 12.000 Euro für eine Flasche. 40-jähriger Artback von Signatory Vintage. Exklusiv abgefüllt für Kirsch Whisky. Und es gab gar nicht mal so viele Flaschen, aber bestimmt auch schon ausverkauft. Und lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Ich weiß nicht, ob das der genaue Preis ist, aber ich glaube, UVP waren irgendwie 11.990 Euro.
Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du jetzt die Liga aus dem Ärmel ziehst, aber da kann man ja auch was zu sagen. Am Ende bleibt es Whisky, ne? Von daher, wenn man sich so eine Flasche kauft, stellt man sich irgendwo hin und guckt die an und versucht, die irgendwann wieder zu veräußern. Aber ich bezweifle, dass davon viel aufgerissen wird. Von daher...
Das weiß ich nicht. Ich hoffe ja, es gibt so Leute, die sich das auch leisten können. Gibt es ja genügend zahlungskräftiges Publikum auch bei uns, dass vielleicht Leute sind, die wirklich sagen so, ja geil, will ich mal probieren, mache ich auf, trinke ich mit meinen Kumpels beim Billardspielen.
Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie Dagobert Duck wäre, dann würde ich mir vielleicht auch sagen, also wenn ich so viel Geld hätte wie Dagobert Duck, Dagobert Duck würde ja dafür nicht das Geld ausgeben, aber wenn ich so viel Geld hätte wie Dagobert Duck, würde ich mir wahrscheinlich auch sagen, hey komm, so eine Flasche kannst du dir mal holen, die nimmst du dann mit zum Daten mit dem Tim. Und dann fragen wir die Eckkneipe, ob wir beim Dart spielen hier den Artback für den AW, von wann war der? Ich weiß gar nicht mehr genau. 72?
Nee, müsste zeitiger gewesen sein, oder? Der ist 40 Jahre alt?
Ich glaube, der war irgendwie aus den 70ern. Aber dass wir dann sagen können, hey, können wir hier den Artback mitnehmen? Und ja, nee, also ja klar. Ich glaube, das ist einmal, habe ich gelesen, der älteste abgefüllte Artback. Mhm. Und das ist natürlich was Besonderes und das zieht die Leute, die ihr Geld in wenige Whiskyflaschen stecken wollen, natürlich an. Und das wird, glaube ich, auch wenn da vielleicht schon ein bisschen was eingepreist ist, aber da hat man mit Sicherheit Chancen, wenn es davon nicht mehr so viele Fässer gibt, auch vielleicht eine gute Investition zu landen. I don't know. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass davon viel aufgemacht wird. Ich tue mich selbst bei dem Artback 25 Jahre, glaube ich, schon nicht, dass da sehr viel von geöffnet wird.
Das stimmt. Nochmal kurz zu dem zurück. 79 war das Jahr. Da hast du dich ja noch beschwert, dass es nicht dein Baujahr ist.
Ah ja, genau, okay.
Und es gibt auch nur 24 Flaschen davon. Ein paar mehr, da hast du recht, gibt es natürlich von dem neuen, von der neuen Originalabfüllung, Artback 25. Ich finde, die sieht ganz geil aus.
Optik ist mega. Ja, das können die bei Artback. Sorry. Ich kenne keine Artback-Flasche, die nicht auch irgendwie was hat. Wo man sagt, die sieht eigentlich cool aus. Die sehen alle gut aus.
Ja.
Marketing ist schon ein Thema, was sie drauf haben, Verpackungsdesign und so, top. Und die sieht im Besonderen auch wieder gut aus. Ist aber, muss man ja leider sagen, auch mit einem stolzen Preis versehen. Hm. Wenn man denn noch überhaupt eine kriegt, liegt man, glaube ich, bei 750 Euro, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob 799 oder 609, also auf jeden Fall um die 700.
Und irgendwas tut mir leid, lieber gesehen, Tim, bei aller Liebe für Artback, ich mag die ja auch, die Distillerie, und die machen tollen Scheiß, wirklich, ne? Tolle Flaschen, aber irgendwie, das ist so drüber, das ist einfach drüber. Das ist, da können die doch nicht mehr erwarten, dass jemand das trinkt. Tut mir leid, auch da finde ich, also die 12.000 mal, das ist nun mal völlig abgespaced, ne? Aber selbst die 750 für so normale Dudes wie uns, ja, das ist halt Quark, ne? Das ist eigentlich an den Konsumenten vorbei. Und ich kann verstehen, warum die das machen. Die werden die auch alle super schnell ausverkauft bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Seite noch was bekommt. Die stand ja schon mal zum Verkauf irgendwie für kurze Zeit bei Artback. Aber ja, tut mir leid. Das ist so, ja, drüber.
Ja, wie gesagt, es gibt immer, also wir können uns da wahrscheinlich nicht ganz so reinversetzen, weil es wird sicher genügend Leute geben, die das Geld dafür ausgeben und den auch trinken werden. Andere werden den nur sammeln. Ja, den gab es jetzt online zu kaufen, war relativ schnell dann weg. Dann wird er jetzt aber wohl in die Fachgeschäfte natürlich auch kommen. Und hoffentlich geht da mal die ein oder andere Flasche auf, dass man da eventuell auch mal probieren kann, weil das ist so ein typischer Whisky, den ich auf einer Messe mal probieren würde, mal 1-2 CL.
Ja, du, dass es irgendwelche verrückten super rich people gibt, die dann sagen, ey, ach, für 3.000 Euro gibt es den Whisky, toll, dann kaufe ich mir davon auch eine Flasche. Das gibt's bestimmt. Oder die in einer Hotelbar für 2 CL da irgendwie $500 ausgeben oder so. Ne? Mhm. Sowas findest du halt immer irgendwie. Von daher finden solche Tropfen natürlich auch ihre Abnehmer. Aber Und von daher ist es auch wirtschaftlich alles verständlich. Ne? Aber ich finde halt so, ne? Ein 25-jähriger Artback sollte irgendwie noch bezahlbar sein. Komm, das ist jetzt nicht, das ist jetzt, Glenn Farkless bringt sowas für 90 Euro raus, weißt du? Vom Alter her.
Ne? Ja,
das daher, stimmt. Irgendwie finde ich das, ist das, muss nicht, es muss nicht der Preis von Glenn Farkless sein, ne? Aber ich finde, es ist halt einfach way too much für das, was es bietet. Und von daher ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, dass es irgendwo so in diesem, ja, keine Ahnung, 300 irgendwas in der Region ist. Dann hätte man auch sagen können, okay, sowas probiert man auf der Messe mal. Also, aber wenn es auf der Messe nachher dann irgendwie die Flasche umgerechnet ein Tausender kosten würde und das dann aufs, kriegst du dann so ein CL ins Gläschen, weiß ich nicht.
Ja, stimmt, ist auch ungeil.
Schockt nicht so, sein Messebudget dann für ein CL Artback auszugeben, ne? Für den
Abend. Ja.
Ja. Aber losgelöst von Artback, ne, die wir jetzt genug gebasht haben, glaube ich, oder genug genannt haben, gibt es ja auch eine.
Gebasht ist es ja nicht.
Ja, ist nicht gebasht, okay. Aber ein bisschen am Preis rumgeningelt. Es gibt ja eine Ankündigung für Deutschland für einen alten Bunner.
Mit Schreibfehler.
Und weiß ich gar nicht, mit Schreibfehler habe ich gar nicht mitbekommen, aber für einen alten Bunner. Und alte Bunners sind ja eine Kategorie, die lässt die Herzen höher schlagen, der Whisky-Fans und Connoisseure.
Das stimmt. Und zwar der Abfüller Wimms. Oder Wimms.
Oder Wimms. Ich habe schon ganz viele Begriffe gehört
dafür. Okay. Wimms, 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 Wimms. bringt einen raus, einen 28-jährigen Bunner mit, ich weiß gar nicht, 49, 48?
49,1.
49,1 Volumenprozenten. Wurden ein paar Fässer zusammengekippt, 31 Stück, glaube ich, ne? Hogsheads und Sherry Butts. Und ja, der Preis ist auf jeden Fall nice Price, ne? Mit, ich glaube, für Deutschland 150, 160 Euro.
Genau. Er soll so rauskommen. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, solltet ihr, könnt ihr euch noch wappnen, davon noch eine Flasche zu ergattern, weil ich glaube, das wird nicht so einfach, davon einen zu kriegen für den Preis. Das ist nämlich echt in der heutigen Zeit ein fantastischer Preis.
Ja.
Der hätte man sich auch für einen 23-jährigen Bunner nicht beschwert. Jetzt sind es 28. Muss man mal gucken, was diese 31 Fässer so hergeben. Es steht ja nicht drin, dass wie viel Sherry Butts und wie viel Hogsheads es waren. Kann faktisch auch ein Sherry Butt und 30 Hogsheads gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, auch das wäre immer noch ein sehr guter Preis. 49,1 heißt, das ist auch eine realistische Reifung. Da ist auch ein bisschen was passiert in den vielen Jahren. Mit Sicherheit spannend.
Also definitiv spannend.
Und es erinnert ein bisschen an diesen Velvet Fig. Den habe ich leider nicht probiert. Nicht Fick,
ja.
Fick mit G, nicht mit CK, ja. Velvet Fick. Und bei dem waren es, glaube ich, 21-jährige Bunners oder 23-jährige Bunners, die in der Flasche waren. Ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Der war von der
Alkoholstärke ein bisschen schwächer, ne?
Der war schwächer, der war 42 oder sowas, glaube ich. Und der war auch nicht so weit weg von dem Preis. Der kostete auch irgendwie 120 oder 129. Oder
das so. Stimmt, das stimmt.
Deswegen spannend, was mit dem ist jetzt.
Coole Abfüllung, bin ich gespannt drauf, das stimmt. Da kann man sich auf jeden Fall mal eine Flasche oder ein Sample von zulegen. Was mich ja zuletzt auch interessiert hat, war der 1997er Ben Nevis von The First Editions. Das ist, wer ist denn das? Hunter Lang oder so? Ja, ne?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall, First Editions ist ja eine Reihe, die auch eigentlich die besseren Fässer abbilden soll.
Ja.
Und du hast es ja gerade gesagt, Ben Nevis, Sherry Butt, auch in einem fast bezahlbaren Rahmen. Ne?
Ja, also davon habe ich mir eine Flasche geholt, aber da war wieder das Problem. Ich hätte eigentlich gern probiert, musste natürlich schnell sein, war irgendwie innerhalb von nicht mal, also war jetzt nicht an einem Tag weg, aber du hättest auf jeden Fall nicht die Zeit gehabt, ein Sample zu probieren. Denn ich denke, von dem, was ich jetzt so gelesen habe, dass ich eventuell, dass der vielleicht gar nicht ja, so mega gut ist, aber wir schauen mal. Ist immerhin Ben Nevis aus dem Sherry Butt. Manche schreiben hier in der Base zum Beispiel, dass der relativ scharf sein soll. Kann sein, ist natürlich auch frisch abgefüllt. Dem kann man natürlich jetzt auch mal noch schön, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre in der Flasche geben, dass der noch ein bisschen Staub ansetzt. Mal schauen. Ich würde gerne mal probieren. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht sogar irgendwo ein Sample herbekomme. Und das wäre ja dann nämlich genau der Fall, dass ich dann, wenn das Sample für mich jetzt nicht so ganz gut ist, dann würde ich den wahrscheinlich auch wieder über ein Forum, Whiskey Base, Facebook, keine Ahnung, irgendwie mal gucken, zu verkaufen.
Also 5 Jahre in der Flasche tut ja jedem Whisky gut. Also ungeöffnet.
Ja. Ja.
Wie heißt es so schön? Die Patina. die Flasche dadurch bekommt und irgendwie reift ein Whisky doch in der Flasche. Haben ja auch in diesem Podcast hier schon 100 Mal darüber diskutiert, glaube ich. Also 100 Mal nicht, aber fühlt sich an wie 100 Mal. Passiert da was, passiert da nichts? Welchen Einfluss hat das? Aber Fakt ist, dass sich Abfüllungen, und das merke ich immer wieder, also gerade wenn ich die Gelegenheit habe, das ist auf Messen, ist das auch oft so, ne? Da kriegst du manchmal Abfüllung ins Glas, da sagt er, ja, die Flasche habe ich vor irgendwie einem Monat aufgemacht, aber die stand jetzt irgendwie 8 Jahre bei mir im Lager. Denkst du irgendwie, was ist das für ein Zeug, ne? Wie geil, ne? Und der sagt, oh ja, ich lasse die dann immer irgendwie länger liegen, ne, und hole die dann hervor. Ja, das ist schon was Gutes und von daher könnte das auch eine Flasche sein, der sowas gut tut. Ich habe erst ein Review zu diesem First Editions gelesen und das war auch so ein bisschen so nett. War so ein bisschen mit Mittelstrahl, ne? Also war jetzt nicht so irgendwie der ist irgendwie schwach oder scharf oder kann nichts oder so, sondern der ist nett, der ist nicht unbedingt komplex. Für 23 Jahre, was mich daran immer so ein bisschen stört, lieber Tim, ist, dass viele dieser Leute, die dann so ein Sherry-Fass Ben Nevis testen, den Wunsch haben, eigentlich eine ganz dunkle Abfüllung zu bekommen. Also das hätten die viel lieber.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da weiß ich immer nicht, ob nicht deren Geschmacksrezeptoren mittlerweile auch ein bisschen geeicht sind auf diesen ganzen dunklen Kram. Und dass sie sagen, hey, das schmeckt aber irgendwie nur nach einem hellen Sherry-Fass und ist deswegen nicht so gut und so. Aber da kommt es ja nicht drauf an. Also mir nicht und dir, glaube ich, auch nicht. Mhm. Sondern auf andere Aromen und Tiefe und wir wollen ja auch ein Spektrum in Summe irgendwie haben. Und eigentlich finde ich oft diese dunklen Sachen viel eindimensionaler. Deswegen, bevor ich die nicht selber probiert habe, würde ich da die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern
eben
eher denken, müsste man sich mal irgendwie was besorgen von jemandem, der so eine Flasche hat und mal probieren, weil ich glaube, das ist könnte auch ein guter sein. Also wie gesagt, ein Sherry-Fass oder ein Sherry-Finish, was jetzt nicht ganz so dunkel ist, kann auch spannend sein.
Finde ich sowieso interessanter. Wie gesagt, ich mag Refill Sherry sowieso lieber als diese ganz, ganz dunklen. Natürlich sind die ganz, ganz dunklen auch mal ganz geil, ne? Macht auch mal Spaß. Aber dann bitte schön als Vollreifung.
Du, ich finde, ja, das ist ja auch so eine lange. Also da bin ich ehrlich gesagt total entspannt. Ich finde, wenn es am Ende entscheidet sich auf der Zunge, was das Ding kann oder nicht. Und das kann auch, und wenn jetzt, wir hatten es ja mit dem Thilo Schnabel von The Cask Count, der sagt, ey, das Ding ist, das kam aus dem Sherry-Fass und es war klar plus eins, ne? Das war eigentlich wie Wasser nach 6 Jahren oder 7 oder 8 Jahren oder was weiß ich, was er da erzählt hat. Hab schon wieder vergessen. Aber wo er gar nicht glauben wollte, dass es ein Sherry-Fass war. Ja, das Fass hat 0 abgegeben. Dann hat er da halt nochmal was ordentlich drüber gebügelt. Und da ist halt was Gutes rausgekommen am Ende. Und wenn das dann am Ende einer Reifeperiode das rechtfertigt, das ist ja auch völlig okay. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ich persönlich, das ist vielleicht eher das, was schade ist. Ich mag ja diese, du magst ja auch, deswegen kann ich das ja auch sagen, diese Unchill-Filtered Collection-Dinger 46% mit 18, 19, 20, 21, 22 Jahren, die Signatory, früher mal rausgebracht hat, Dalhuin, Glen Keys, Glen Lossie, Vetterkern und so, wo ich auch zig von schon gehabt habe. Und ich mir die immer wieder auch noch, wenn ich sie irgendwo mal günstig sehe, nachkaufe. Wobei das momentan etwas dünn wird. Mordlach. Die würde man heute einfach durch einen Finish jagen. Ne? Also die gibt es heute nicht mehr. Die gibt es heute nicht mehr. Nicht, weil ich glaube, es gibt die nicht mehr, weil es nicht Leute gibt, die auch kaufen würden, sondern weil du heute, wenn du denen nochmal einen Sherry oder einen Port-Finish verpasst und die schön dunkel machst, kannst du 50 € mehr für die Flasche kriegen.
Ja,
Ja. Das ist ein bisschen schade, ne? Weil das ist cool. Das ist guter Stoff, ne? Und richtig guter Whisky. Hm. Und den muss man eigentlich. Also klar, der ist dann relativ hell. Ne? Nach 20 Jahren eine Flasche, die ein bisschen aussieht wie ein grüner Veltliner, das findet nicht jeder cool, ne? Aber ein dunkles Ding finden sie alle gut und von daher. Aber es geht auch anders.
Absolut. Ja, es muss ja nicht immer genau die dunkle Brühe sein. Und wie gesagt, die Angel Filtered Collection, die ist halt auch einfach mal geil. Und da gab es ja auch Sherry-Fässer schon. Ne? Das ist ja nicht so, dass es die nicht gab. Aber aktuell, was rauskommt, ist irgendwie vielleicht 12, 13 Jahre alt, manchmal einstellig. Finde ich die gerade aktuell eher uninteressant, bis auf unseren wunderschönen Pultney, den wir uns geholt haben. Und ich habe gesehen, es gibt gerade noch einen 11-jährigen Mordlach aus dem Bourbonfass in Fassstärke bei whisky.de. Fand ich auch ganz geil. Interessant.
Ja, definitiv. Also davon gibt es ja, glaube ich, relativ viele. Es gibt ja auch von, ich glaube, ich habe sogar zwei Vasen noch im Schrank stehen von Mordlach. Die so irgendwie 10, 11, ja, 12 Jahre alt.
Ach ja. Ja, ja.
Alles auch Bourbonfassreifung. Die finde ich richtig gut. Die liebe ich total. Also die mag ich sehr. Habe ich, glaube ich, schon zwei von geleert. Von daher, das ist sehr gut. Wo du gerade beim Mordlach bist,
ui,
was ist denn da gerade bei Signatory schon wieder los? Oder bei Kirsch? Die haben diese Small Batch Serie. Dort verheiraten die Hogsheads oder Bourbonfässer und Sherryfässer, dünnen ja das runter auf 48,1 oder 49, irgendwas. Da gab es einen Glenlivet, da gab es einen Balachian, da gab es einen Edredour, da gab es was weiß ich, ne? Es waren alles relativ dunkle Dinger, aber auf jeden Fall eher auf der sherrytönigen Seite. Und runterverdünnt. Eigentlich für so einen Typen wie mich ganz nice, ne? Also Trinkstärke, entspannt, aber mit Sherry-Fass-Einschlag. Aber eben halt auch die Vanille von den Hogsheads, ne? Also oder von den Bourbonfässern drin. Nicht nur die europäische Eiche von den Butts. Also irgendwie ein geiles Wetting. Ich fand das eigentlich immer ganz cool. Jetzt erweitern die, bringen die quasi noch eine neue Linie raus und sagen, wir machen diese Small-Batch-Serie nochmal in Cask-Strength. Und Abfüllung 1 davon ist ein Mordlach. Und für die Hörer unseres Podcasts, das wisst ihr, Mordlach lässt Tim und Olli Herzen höher schlagen. gibt es jetzt eben einen fast starken Mordlach mit 8 Jahren, 59,9%, der aus 2 Refill-Hogsheads kommt und einem, da steht Sherry Finished Butt. Also ich nehme mal an, 2 Hogsheads, die man in den Butt gekippt hat, um sie nochmal in einem Sherry-Butt zu finishen. Und das Ganze ergibt 1308 Flaschen eines relativ hellen Mordlachs. Zumindest von den Bildern, die ich da im Netz gesehen habe. Hm. Verstehst du diese Abfüllung?
Nein, aber wir haben ein Problem, lieber Oliver. Während wir aktuell diese Aufnahme machen, sitzt unser lieber Freund Paddy live bei YouTube und erklärt diese Abfüllung. die haben gerade einen Livestream dazu. Ich habe noch nicht reingeschaut, muss ich mir dann im Nachhinein mal angucken. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum jetzt die nächste fast starke Abfüllung, also die haben ja schon ihre exklusiven Sachen für Kirsch immer, die sind ja geil. Und ja, jetzt wird es langsam verwirrend irgendwie, ne? Nur um nochmal jetzt ein grünes Label zu machen, checke ich nicht.
Ich komme als Kunde jetzt mittlerweile wirklich komplett durcheinander. Also verstehe ich wirklich nicht, ob die Welt jetzt da noch eine weitere fast starken Serie braucht. Ich sage jetzt gar nicht, dass es nicht cool ist, einem Mordlach auch nochmal einen Sherryfass beizumischen, der vorher Bourbonfässer hatte. Alles gut, ne? Also das ist schon okay. Aber der fällt ja nun wieder auch komplett aus der Reihe von dem, was die vorher in dieser Small Batch Serie als Stil entwickelt haben. Von daher hinterlässt das bei mir viele, viele Fragezeichen. Obwohl ich natürlich schon irgendwie, weil es ein Mordlach ist, natürlich schon neugierig wäre. Ne? Aber 8 Jahre ist auch wirklich mal was? Brutal jung.
Also der juckt mich gar nicht. Also so, weiß ich nicht. Weiß auch nicht warum.
Der ist halt zu jung.
Ich glaube, es ist das und das grüne Label. Ich hätte jetzt, weißt du, was ich geil gefunden hätte? Wenn die genau das gemacht hätten mit dem grünen Label und auf einmal wären das aber Iren gewesen, die auf einmal Signatory abfüllt. Das wäre doch mal witzig gewesen.
Ja, Hammer. Also, dann noch zum St. Patrick's Day rausgebracht.
Ja, da hätte ich auf jeden Fall meinen Hut gezogen, aber so, ja, weiß nicht, ist jetzt nicht unbedingt, ich will jetzt auch hier jetzt das nicht schlecht reden oder so, aber ist jetzt auf jeden Fall nichts für mein Beuteschema aktuell, was da ist. Auf der anderen Seite, wenn wir einmal bei den lieben Jungs von Kirsch sind und Mädels, Daftmüll. Gab's letzte Woche, oder?
Ja.
Ja, 2009.
Erzähl mal ein bisschen was zu der Abfüllung, Tim.
Ja, also eigentlich ganz einfach erzählt. Daftmüll bringt ja jedes Jahr im Endeffekt ein Summer- und ein Winter-Batch-Release raus. Das Summer-Batch ist im Endeffekt die Ernte aus dem Jahr 2009 und wurde dementsprechend, obwohl ich glaube sogar Ernte 2008 gewesen, das wird dann immer noch ein bisschen gelagert, bevor das Ganze dann abgefüllt wird, ja, beziehungsweise destilliert wird. Und 46 Volumenprozente, wie immer. Und ich habe gerade gesehen, ich glaube, die haben vergessen, das Label hinten zu ändern, weil hier steht irgendwas drauf von destilliert 2008 hinten auf dem Label. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber wie immer, absoluter Hype irgendwie. Leute kaufen. Die war schon vor ein paar Wochen in Holland verfügbar, die Flasche. Also es ist im Endeffekt das Batch, was für den europäischen Markt gedacht ist. Ist diesmal nur 10 Jahre alt, 2009 bis 2020. Und in Holland waren die Preise sehr, sehr hoch am Anfang. Also mindestens, keine Ahnung, 299 Euro, 250 Euro und so weiter und so fort. Da dachte ich mir schon so, Halleluja, was ist hier los? Hat, glaube ich, einmal den Grund, dass die natürlich auch gemerkt haben, oder viele gemerkt haben, dass das eine Brennerei ist, die viele Leute interessiert. Und zum anderen ist es jetzt das erste Mal, dass eben bei diesen Summer-Winter-Batch-Releases ein Anteil an Oloroso Sherry dabei ist. Denn wir haben hier 3 Bourbon-Casks, ein Oloroso Sherry-Butt, was dann im Endeffekt vermehlt wurde. Und damit wurde im Endeffekt dieser Whisky zu was Besonderem für die Leute, die im Endeffekt Daftmüll so ein bisschen auch sammeln. In Deutschland der Preis eigentlich relativ entspannt. Ich glaube, 150 Euro war der Ausgabepreis. Entspannt für einen 10-Jährigen. Sorry, das ist natürlich nicht entspannt, aber ich glaube, bei der Brennerei fragt man schon fast gar nicht mehr nach, ne? Weil auch wenn es so ein hoher Preis ist für einen 10-Jährigen.
Nein, definitiv nicht. Und der Punkt ist halt einfach, wie du es gerade sagtest, es ist die nächste Evolutionsstufe, glaube ich, die Daftmüll da betritt. Nämlich jetzt haben die ihre ersten Sherry-Fässer auch fit für Wettings, ne? Also nicht nur für Single Casks, die gab es ja schon vorher, sondern eben auch für Wettings. Und ich glaube, der Bedarf, der steigt immer mehr noch, als das sozusagen produziert werden kann und produziert werden wird. Das heißt, es wird immer schwieriger werden mit jedem Jahr, davon eine Flasche zu ergattern. Ja. Von daher, jetzt gibt es die halt für, du hast gerade gesagt, 150 Ausgabepreis. Ich habe es für einen Ticken teurer bekommen. Du hast sie, glaube ich, genau für den Preis bekommen. Mhm. Man konnte sie auf jeden Fall letzte Woche für irgendwie zwischen 150 und 170 Euro kriegen. Jetzt mittlerweile wird das schon schwierig, da noch Shops zu finden, die so in der Range anbieten. Da ist man jetzt gerade eher bei 200, aber man bekommt sie noch.
Ja.
Ich will jetzt hier nicht rumschreien und sagen, kauft euch für 200 Euro einen 10-jährigen Whisky. Aber man bekommt sie noch. Ne? Und auch das wird schwieriger werden. Und das ist halt was Besonderes und was für Fans. Und wenn man jetzt sagt, ey, ihr seid ja wahnsinnig oder das ist mir viel zu teuer, so völlig, habe ich völliges Verständnis für. Muss man auch nicht machen. Wenn ich mir jetzt von den geliebten Jungs von Tü-Whisky eine Flasche kaufe, dann kostet die mich 120, 130 Euro für einen halben Liter und dann bin ich ungefähr bei dem gleichen Preis. Also nur damit man das mal...
Ich glaube, du bist sogar drüber bei Tü.
Ja, ich will nur sagen, die sind halt auch teuer und die haben ein ähnliches Thema. Ne? Also das ist halt, ganz auf ganz kleiner Flamme machen die das. Das ist mit extrem hohem Aufwand, das ist wirklich was für Liebhaber. Da bezahlt man halt für manuelle Prozesse, für das Farming, für Handwerk, für all diese Dinge, bezahlt man halt eben den Ovolus. Ich glaube, man kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich kaufe mir Springbanks. Ne? Da ist man halt mit einem 10-Jährigen oder 12-Jährigen ist man irgendwie bei 50 bis 80 Euro oder 100 Euro maximal. Dann kann man, das ist sozusagen die deutlich günstiger, ne? Auch nicht billig im Vergleich zu einem Glenfiddich, ne? Aber da kriegt man auch viel Manuelles und viel Handwerk und sowas, ne? Vielleicht kann man mit sowas erstmal einsteigen, wenn einem sowas wie Daftmill zu teuer ist. Perspektivisch wird es aber, glaube ich, nicht besser werden. Von daher freue ich mich, wenn ich immer wieder mal eine von den neuen ergattern kann, für ein für mich gerade noch so irgendwie ertragbaren, für mich selbst vertretbaren Kurs. Sagen wir es mal einfach so.
Ja.
Ne, also Schnapper macht man da nicht, aber das ist halt irgendwie vertretbar für mich so.
Ja. Ich habe gerade ein bisschen Quatsch erzählt, also passt auf, nochmal kurz zu der Flasche an sich. Also die Gerste wurde angebaut, natürlich von der Farm selbst, und zwar in der letzten Woche im August 2006 wurde die geerntet dann. Und 2007 im Sommer wurde die dann gemälzt und dann lag die wahrscheinlich rum, bis man dann 2009 das Ganze quasi destilliert hat, in den ersten zwei Wochen vom August. Das steht alles hinten auf dem Label drauf. Und rausgekommen, wie gesagt, es sind dann ein paar Oloroso Sherry Butts, First Fill im Übrigen, und auch noch ein paar Ex-Bourbon-Fässer, die dann hierfür verwendet wurden. Steht dann auch die Fassnummer hinten mit drauf und so weiter und so fort. Also sehr, sehr transparent. Und es steht eben auch noch mit drauf, dass eben, ja, ungefähr nur so ein paar Fässer, also so ungefähr 100 Fässer pro Jahr abgefüllt werden. Das ist auf dem Weltmarkt nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Deswegen erklärt sich auch so ein bisschen der Preis.
Genau. Und Barry Brothers and Rudd, so heißen die, glaube ich, sind die, die da quasi aus UK heraus den Vertrieb übernommen haben dafür. Und die managen auch so ein bisschen das, wenn es irgendwann mal irgendwo Fässer gibt, die halt quasi dann exklusiv irgendwo abgefüllt werden, aber das sind wirklich ganz, ganz wenige. Der Run darauf ist enorm. Und das ist wirklich, echte Seltenheit, sowas zu bekommen. Ja, wie gesagt, tolle Handwerkskunst. Und wie gesagt, solange das noch in dem Rahmen ist, mische ich da auch gerne noch mit.
Ja.
Wenn es dann irgendwann sich verselbstständigt, weil halt irgendwie China oder wer auch immer da, also ganze Kontinente da meinen, sie müssten darauf mitbieten, dann sind wir natürlich irgendwann raus hier. Wenn wir dann irgendwann Artback 25 Preise für einen 15-jährigen Daftmill dann haben, dann sollen die das Zeug selber trinken. Aber noch glaube ich, sind wir da, ist das ganz vernünftig, da noch mitzumischen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Weil es ja auch einfach lecker ist. Ich habe ja meine Flasche, die ist inzwischen leer. Ich habe mir den Rest in ein Sample abgefüllt, da nasche ich dann ab und zu nochmal von und erfreue mich dann. Und vielleicht mache ich demnächst mal wieder eine auf. Mal schauen. Ist ja auch zum Trinken da und nicht nur zum Sammeln. Ich habe mir manche durch Zufall dann doppelt irgendwie mal stehen gehabt. Vielleicht mache ich so eine mal noch auf.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe nämlich eine doppelt. Ich glaube, den 2.8er. Ja. Der muss auf jeden
dann
Fall
bist du dran.
Jahr, der muss dieses Jahr dann glauben. Ja, definitiv.
Sehr schön.
Der muss dieses Sehr Jahr schön. Glauben.
Nee,
das war Zufall, den habe ich halt quasi auf zwei Ebenen bestellt, weil ich Angst hatte, ich kriege keine. Ich auf einmal zwei.
Also, oh Mann.
Das war so, ja, du weißt doch, wie das ist. Ne? Da ist man
ja.
Manchmal, also wenn man so heiß ist auf so Sachen, dann kann das auch sozusagen dann groteske Züge annehmen, ne, die dann ein bisschen verrückt sind.
Ja.
Ja, mein Gott.
Ja.
Dafür sind wir Fans.
Was wenn wir gerade sowieso, das stimmt, wenn wir gerade sowieso bei dem Thema sind, nochmal bei den Flaschen, so, da möchte ich noch eine ganz kurz herausstellen. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt schon mal, die habe ich bestimmt schon mal erwähnt gehabt, den Ben Nevis von distillmans.de. Hat man den schon besprochen? Nö, ne? Wir hatten ja mal den Karl Ila hier. Und
der ach übrigens doch, den auch,
haben wir, den
übrigens,
schon mal kurz.
Der Cole Ila war übrigens auch vor
den zwei haben wir Wochen schon mal angeschnitten.
Einer meiner Whisky des Jahres. Und da haben wir ganz kurz.
Stimmt, und da habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich mir den. Genau. Der kam inzwischen an. Richtig, also ich habe noch nicht aufgemacht, ich trinke ja gerade nicht. Aber da, das ist auch so ein Ding, da freue ich mich drauf, weil ein First Fill Weinfass, auch wenn es, okay, hier, wie heißt es, Chateau Lafite, Barrique. Und kann ja sein, aber eine Vollreifung im Weinfass finde ich cool. Da bin ich echt gespannt drauf, was da rauskommt. Das war jetzt noch so ein Ding zum Schluss, was mich irgendwie interessiert hat. Gibt es, glaube ich, auch noch. Ist natürlich vom Preis her auch interessant. 8 Jahre, ein bisschen was über 90 €. Aber das hat sich zuletzt beim Karl Ehler zum Beispiel bewährt.
Ja, definitiv. Bei Weinfässern, glaube ich, ist es immer so eine Sache. Die können halt ein Volltreffer sein, die können aber auch in die Hose gehen. Aber der Mario wird sowas nicht abfüllen, wenn das nicht auch was Gutes wäre. Ja, von daher glaube ich, dass das immer auf der Sonnenseite sein wird und deswegen kann man sowas auch mal machen.
Ja, und das ist ja auch witzig, ne? Vor allen Dingen bei diesen kleinen unabhängigen Abfüllern, dann weiß man ja, wer dahinter steht, wer das probiert hat, wer das ausgesucht hat. Da ist das natürlich ganz interessant und da kannst du auch mal blind kaufen, finde ich. Eher als bei so großen Sachen, wo du dir nicht unbedingt sicher sein kannst, einfach weil es halt einfach zu viel ist. Und wenn aber jemand dahinter steht, wo du weißt, okay, ist ja wie bei Base-Bewertungen, wenn du weißt, okay, wir haben einen ähnlichen Geschmack und wir verfassen ähnliche Notes, wir kennen uns vielleicht oder auch nicht, was weiß ich, dann weiß man ja ungefähr, wo die Richtung hingeht. Das ist ganz cool dann.
Ja, und wenn man sich mit dem Mario mal unterhalten hat, was ich auch mal mehrfach gemacht habe und ihn mal fragt, wie er so seine Fässer auswählt und sowas. Und er sagte, wenn er dann in so Szenarien kommt, was botteln wir und so, dann lässt er es auch noch immer gegenprüfen. Und seine Samples und auch von Leuten, von denen ich sage, das hat Hand und Fuß. Ne? Also wenn ich von denen was gegenprüfen lassen würde, würde ich das auch erstmal blind kaufen können.
Ja.
Also das ist so, das ist jetzt auch nicht eine Ein-Mann-Armee, auch wenn das sozusagen geschäftlich ist, sondern der holt sich natürlich auch Support, um zu sagen, hey, den finde ich mega geil, bitte koste mal, nicht, dass ich mich da verrenne, bevor ich hier ein Fass abfülle. Ne? Und das ist natürlich auch was sehr gut ist, dass die auch da, und deswegen sind Whisky-Messen auch so toll, ne? Geht zu den unabhängigen Abfüllern, die da ihre kleinen Stände haben, die damit irgendwie 8-15 Flaschen stehen und quatscht mit denen, fragt die, wie macht ihr das und so. Die sind wirklich extrem auskunftsbereit, haben Lust auch darüber zu erzählen, wie sie das denn machen, weil die sind ja stolz drauf, das, was sie tun. Und dann kriegt man extrem viel Insights dazu. Oft werden Fässer zwar blind gekauft, aber eben nicht blind gebottelt. Ne? Wir müssen, also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Kleinlisch oder Benevis oder einen Mordlach kaufen, kannst du nicht sagen, ich möchte mal hier irgendwie vorher 5 Proben haben oder irgendwas, ne? Sondern die kommen auf den Markt und sind weg. Das heißt, da muss man schnell sein. Aber wenn die einem erstmal gehören, kann man damit ja erstmal überlegen, was man damit macht. Und bottelt man die mit 8 Jahren, jetzt hier den Mordlach, den wir jetzt hier bei Signatory hatten, oder sagt man, hey, nee, der muss eigentlich noch 5 Jahre liegen, dann probieren wir den nochmal nach 13, wenn er 13 Jahre alt ist, und dann sagt man, oh, da ist aber irgendwie nichts passiert, vielleicht müssen wir den auch nochmal mit irgendeinem anderen Fass kreuzen, oder man, was auch immer, ne? Also, ich glaube, da sind die Möglichkeiten relativ weit, gefächert, und da ist mir die Kontrolle, die Erfahrung des einzelnen Abfüllers, dass der sagt, hey, da ist mir das irgendwie, das macht keinen Sinn, den liegen zu lassen, da machen wir lieber ein bisschen was am Fass. Oder aber eben, jetzt ist der genau richtig, jetzt hauen wir den raus, das ist doch gut. Und wie gesagt, wenn du dann jemanden hast, von dem du weißt, wie er das macht, ist umso besser. Bei Signatory, ich mag Signatory Vintage sehr, und ich habe, das ist der Abfüller mit den absolut am meisten Flaschen von unabhängigen Abfüllern, die ich mir in meinem Leben gekauft habe und wo ich auch zu 90% sage, das sind super Flaschen. Aber gerade bei so jüngeren Sachen, die so hell sind und so, denke ich manchmal, warum zur Hölle habt ihr dazu abgefüllt? Verstehe ich dann nicht, ne?
Ja, das kommt drauf an. Also zum Beispiel, es gibt Brennereien, die sind jung, mega geil. Da stehe ich auch drauf. Also junge, raurige Bunnas, geil. Junge Kleinlischs, geil. Ja, aber ja, zum Beispiel bei Mordlach, da muss ich sagen, ich stehe eher auf dem Mordlach, der jetzt so um die, also ab, sagen wir mal, ab 15, vielleicht näher, ab, vielleicht auch ein bisschen drunter noch, wenn er gut gereift ist, ja. Würde ich mal bis 12, 13, ist auch in Ordnung. Aber so einstellig habe ich schon probiert. Kann in Ordnung sein, muss aber nicht.
Ja, wenn ich das manchmal so sehe, irgendwie so ein 9 Jahre Royal Brackler, der sieht aus wie Mineralwasser, ne, von der Farbe her, da denke ich mir auch irgendwie, warum?
Der kann also ja aber auch geil sein.
Nee, ja, aber glaube ich nicht, ne? Also wenn der 19 wäre, würde ich sagen, aber nicht mit 9, ne? Das ist halt so ein bisschen so, das ist, also, wenn er jetzt ganz lange gelegen hätte, würde ich sagen, ja, cool, weil dann wäre es wiederum für mich diese dieser Unchill-Filtered-Style. Und ich hatte mal einen fetter Kern, der war 18 Jahre alt, 46% Unchill-Filtered-Collection. Ach, schon ewig her, 2016, 2015 oder so hatte ich den. Der war ein Traum. Der sah aus wie Wasser. Mit einem ganz kleinen Schuss Apfelsaft vielleicht drin. So sah der aus, so von der Flasche her. Ne? Und der war super. Da hattest du das Gefühl, noch sehr eng an der Brennerei noch dran zu sein. So, ne? Aber der war trotzdem gereift. Der hatte eben Alter. Ne? Aber eben, der hat vom Fass halt nicht viel gekriegt, aber der Spirit so ist in sich gereift. Der war cremig. Der hatte leicht was Nussiges. Der ganzen Töne, die Töne waren ganz leise da. So, ne? Aber der war richtig gut. Und ich rede jetzt schon wieder das, was ich vor einer Stunde schon erzählt habe. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber
ich höre dir gern zu. Das ist in Ordnung.
Ja, sehr gut. Das sollte man ja auch. Weißt du, ich höre dir auch gern zu, Tim. Ich höre dir auch sehr gern zu, Tim. Sonst würde ich auf diesen Podcast
nicht. Sag der wieder. Weißt du, worauf ich mich freue?
Nein.
Auf nächsten Samstag.
Was ist nächsten Samstag?
Also nicht der jetzt kommt, sondern der drauf.
Ah, unseren Stammtisch.
Yo. Wir haben nämlich was Cooles gemacht, um das Ganze, also wir haben letztens irgendwann einen Stammtisch gehabt und was haben wir gemacht? Wir saßen einfach zusammen, haben natürlich über Whisky gequatscht online und jeder hat so sein Whisky getrunken und das war aber irgendwie komisch, fand ich zumindest dann so. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen im Endeffekt, ja. Mhm. Wir haben uns zwar auch drüber ausgetauscht, aber so geil fand ich es nicht. Und Olli und ich hatten dann irgendwann die Idee und auch die anderen fanden es dann cool. Lasst uns das doch einfach so wie bei einem Tasting machen. Wir schicken uns einfach gegenseitig Samples zu. Jeder sucht eine Flasche aus und wir machen ein kleines Blind-Tasting. Und so haben wir die logistische Meisterleistung vollbracht, dass wir im Endeffekt jetzt alle Flaschen in Samples abgefüllt haben, jeder für sich. Die haben wir dann unter Einhaltung der Hygienevorschriften einzeln an den lieben Matze verfrachtet. Und der übernimmt jetzt die Distribution an alle anderen wieder, sodass dann im Endeffekt jeder ein Sample-Set hat mit 7 oder 8. Ich glaube 8, ne?
8.
Acht sind Samples. 9 Leute.
Müssen wir mal gucken, ob wir...
Genau. Und 8 Samples plus das eigene, was er quasi vorstellt. Bin ich gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall ein witziger Abend. Ich freue mich mega drauf. Und ich finde es richtig cool, dass das endlich mal geklappt hat.
Was der Tim gerade sagt, das ist halt, also normalerweise ist ein Stammtisch hier in Leipzig bei uns, wo wir dann halt vielleicht 5 bis 7 Leute sind. Also ich glaube, 9 waren wir noch nicht. Also zusammen in einem Raum, wenn man sich physisch trifft irgendwo. Wir machen das immer bei irgendwem zu Hause. Und da können auch oft viele nicht. Jetzt sind ja eh alle zu Hause, deswegen können eben halt auch ganz viele. Aber normalerweise ist es so, das können nicht alle. Dann bringt jeder 1, 2 Flaschen mit. Und wenn du dann mit 6, 7 Leuten da sitzt und jeder bringt 2 Flaschen mit, dann kannst du ungefähr ausrechnen, da ist genug Stoff da, um einen schönen Abend zu haben und viel zu probieren. Jetzt in der virtuellen Variante ist natürlich, dass wenn jeder zu Hause seine Pullen so aus dem Schrank holt und man setzt sich einfach nur so in so ein Zoom-Meeting, was ja auch nett ist, mit jemandem die Leute alle zu sehen und zu quatschen und so, dann hockst du da zu 4, zu 5 und jeder gießt sich irgendwie was ein, sagt, hey, ich habe hier das, ich habe hier das, ich habe hier das. Das ist okay von dem, dass man sich mal wieder sieht und miteinander quatscht, aber es fehlt halt so ein bisschen so dieses Gemeinsame an diesem Abend, weil wir haben ja vorher auch immer über die gleichen Flaschen geredet. Wir haben gesagt, jetzt probieren wir den. Da wurde halt rundherum eingegossen. Und das bekommen wir jetzt. Und das natürlich in relativ harter Form, wenn wir tatsächlich 9 Whiskys verkosten an dem Abend. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich auf jeden Fall einiges an Käse Lind würfeln.
Verkosten.
Werde ich einiges an Käse würfeln. Einiges an Käse würfeln müssen, damit ich sozusagen da genug Kraft habe, um da den Abend durchzuhalten. Aber ich freue mich total. Da hast du recht. Das ist eine coole Idee. Und ich kann euch das nur empfehlen für eure Stammtische. Macht virtuell und macht euch Gedanken. Habt ein bisschen Vorlauf. Grenzt das ein bisschen ein. Und mal so eine Blind-Challenge für alle mit Spaß dabei. Und das ist gut. Das wird mit Sicherheit extrem launig.
Ich habe richtig Bock. Das wird auf jeden Fall, es wird auch mal wieder Zeit. Da werden wir schon irgendwie nicht raus können. Dass man sich dann eben so mal sieht und das einfach umgesetzt hat jetzt mal. Ich freue mich drauf. Auch wenn Blind Tasting natürlich nichts für jeden ist, macht es irgendwo nach einer gewissen Zeit dann irgendwie auch Spaß. Oder man kommt so ins Ratefieber. Hier, das habe ich doch schon mal gehabt. Und was könnte das sein? Ne? Der geneigte Hörer, der hat natürlich unsere Shows zum Cutty Cup gehört. Ähnlich wird das auch ablaufen. Ja, wir versuchen im Endeffekt so ein paar verschiedene Eigenschaften der Whiskys rauszufinden, aber jetzt auch nicht zu viel, dass wir halt eben auch ein bisschen quatschen können und so weiter und so fort. Vielleicht sind wir dann nach 4 Whiskys auch so weit und sagen so, ey Leute, machen wir nächste Woche nochmal eine Stunde. Die nächsten 4 kommen nächste Woche oder so. Müssen wir mal schauen.
Glaube ich nicht, Tim.
Okay, Al.
Wir schauen mal. Also...
Dass du den noch nie gebracht hast, ist ja der Hammer.
mein Bruder Herz, der ja in Braunschweig lebt und auch einen Stammtisch hat, der, also bei dem ist das so, die distribuieren auch die Flaschen und Samples, also jeder versampelt auch was und es wird distribuiert, aber die machen keinen Blind Challenge. Das kann man natürlich auch machen, dass man halt sagt, okay, jeder schmeißt was rein und das wird dann verteilt. Und dann verkosten wir zusammen. Das ist dann zwar nicht blind, aber man verkostet zumindest gemeinsam und kann darüber philosophieren. Auch cool, ne? Also auch wer jetzt blind nicht mag, es gibt auch Mittel und Wege, da trotzdem was ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Und selbst wenn man nur zu dritt ist, hey, 3 Samples, fertig, alles gut. Ne? Oder jeder macht 2, dann ist man auch bei 6. Ne? Das ist halt, von daher, aber macht das ein bisschen zu einem Event, weil dieses, also das war, glaube ich, so unsere Erfahrung, einfach nur zusammen in einem Zoom-Raum drin zu sein und zu sagen, jeder macht ja irgendwie seins und wir quatschen ein bisschen. Das ist dann sozusagen doch ein bisschen langweilig. Man braucht irgendwie ein bisschen Programm für so einen Stammtisch. Das ist halt einfach so.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch bei einem Stammtisch so, der im Endeffekt in realen Bedingungen, also ohne Corona, wenn man sich wirklich zusammensetzen kann, ist das natürlich cool, wenn man da irgendwie vielleicht ein Thema hat, wenn man ab und zu natürlich einfach mal so einfach da sitzen und quatschen, ist auch cool, mag ich total, ja, aber ich finde es auch cool, wenn man dann ab und zu mal, wie gesagt, das ein bisschen strukturiert, ein paar neue Ideen reinbringt, interessante Sachen macht, das macht auf jeden Fall Spaß. Und wir hatten diese Stammtisch-Thematik, hatten wir ja schon des Öfteren, aber trotzdem, weil es halt gerade aktuell ist, dachte ich, passt das hier ganz gut rein.
Definitiv. Also es war ein guter Punkt. Ich habe da gar nicht dran gedacht, dass wir natürlich auch da was haben, was berichtenswert ist. Und wir werden euch mit Sicherheit dann übernächste Woche mal dazu berichten, wie das denn so war und was der Abend so gebracht hat, im Positiven wie im Negativen. Das können wir in jedem Fall machen. Finde ich gut.
Sehr schön. Ich denke, wir haben es für heute, mein Lieber.
Nee, oder? Wir haben es noch nicht, Tim. Wir haben es noch nicht.
Wieso?
Sorry,
ich mir gerade einen neuen Tee holen.
Wenn ich deine Tea Party crushen
alles
muss.
Alles gut. Ach, alles gut. Schneid das raus.
Ich hab noch ein Thema. Ich habe wirklich nur ein Thema, da müssen wir nur reden. Und zwar das Thema Brexit.
Ach, ich habe ewig Zeit.
Oh. Und das Thema Brexit ist deswegen aber wichtig. Oh. Ich glaube, wir sind aktuell gerade in einer besonderen Situation jetzt Ende Januar, wo viele nicht genau wissen, was das bedeutet, wenn sie aus UK Flaschen ordern. Wenn sie denn noch welche ordern können. Und darüber müssen wir ganz kurz sprechen. Weil ich an vielen verschiedenen Stellen jetzt schon mitbekommen habe, dass man da vor gewissen Herausforderungen steht.
Unser Legal Department ruft uns gerade an. Dies ist keine Steuerberatung.
Zero Steuerberatung, zero Zolleinfuhrbestimmungsberatung, zero sonst irgendeine Beratung, sondern wir halten nur so ein bisschen die Augen offen und kriegen ja übers Forum oder über andere Kanäle mit, was gerade so passiert. Und das ist auch deskriptiv, ne? Also es sind noch keine Empfehlungen, sondern einfach nur 2-3 Sachen, die ich loswerden möchte, ganz kurz. Die erste Folge dieses quasi ja angeblich geordneten Brexit ist relativ ungeordnet, nämlich dass diverse Shops, bei denen man entspannt noch im vergangenen Jahr bestellen konnte aus UK, heute gar nicht mehr die Möglichkeit dir geben, aus Deutschland dort zu bestellen. Ich habe geguckt bei Whisky Exchange und ich habe geguckt bei Masters of Malt. Bei beiden kriegst du halt aktuell keine Abfüllung, weil die sagen, wir liefern nicht in die EU. Aus dem Grund, dass die halt gar nicht wissen, wie das momentan funktioniert und die halt irgendwie Angst haben, dass ihre Flaschen irgendwie unterwegs verschwinden oder sonst was. Also die liefern halt einfach nicht. Das heißt, wenn man das gewohnt war, da irgendwie zu ordern, kriegt man halt momentan nichts. Ist jetzt für die, die da bisher noch nicht geordert haben, jetzt nicht wild. Die, die da geordert haben, die kennen das, weil die sind auf dem Newsletter von denen drauf und haben da dann sozusagen da die Info schon lange, seit dem 1.1. irgendwie schon im Postkasten, dass nichts bekommen. Das ist erstmal easy. Wenn man jetzt sagt, ey, ich hätte zum Beispiel Bock auf eine Flasche New Riff. Wer New Riff nicht kennt, das ist ein gerade gehypter Bourbon- und Dry-Hersteller aus den USA. Da gab es die Flaschen für ganz Europa nur bei Masters of Malt. Wenn man jetzt auf eine New Riff-Flasche klickt, steht da, sorry, wird nicht in die EU geliefert. Mal sehen, vielleicht findet ja gibt es ja, ich meine, also Kirsch hört ja bestimmt zu, ne? Hier so ein Paddy oder so, ne? Paddy, liebe Grüße an dich. New Riff, ne? Das ist irgendwie heißer Scheiß und die kommen gerade die Flaschen irgendwie nicht. Also die kamen vorher schon nicht richtig nach Deutschland. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es so ein paar Abfüllungen, die halt nur über den Umweg UK oder über andere Umwege aus dem Vereinigten Königreich da irgendwie einen Weg gefunden haben. Und da ist der Weg jetzt abgeschnitten, definitiv erstmal. Das Gleiche gilt übrigens für Members der SMWS. Ich habe gerade noch mit meinem Kumpel Tobi gesimst.
Grüße an Tobi. Tobi hört auch immer zu.
Genau, Grüße an Tobi. Alter Tobi, das beste Kraut im ganzen Südviertel. Kommt von Herr der Ringe. Wer das kennt. Ist auf jeden Fall so, dass der Tobi, der ist SMWS-Head, also der bestellt da ganz viel und so, macht da ganz viel. Und von dem habe ich übrigens diesen Oschentoschen hier, diesen super leckeren Oschentoschen. Diesen super leckeren, den habe ich bei ihm mal, also er hat den mitgebracht und probiert. Und dann habe ich mir gleich eine Flasche bestellt. Und das war ja mein Whisky of the Year 2019, den ich übrigens auch noch nicht geöffnet habe, muss ich auch mal machen. Auf jeden Fall sagt er zur SMWS, ich zitiere mal jetzt, die haben keine Lösung. Machen nun den Outturn ohne EU. Nicht-EU-Mitglieder haben einen Monat Mitgliedschaft geschenkt bekommen. Bis zum nächsten Monat wollen die eine Lösung finden. Also das ist ein großer Laden, ne? Die gehören Moët Hennessy, ne? SMWS ist halt eine
Firma. Ja, aber als hätten sie nicht gewusst, dass der Brexit kommt. Kann man sich ja vorher mal Gedanken machen.
Nein, ich will nur sagen, das ist nicht so, dass das nur den kleinen Wurstbudenläden nicht funktioniert, die ein bisschen Online-Shop machen. Sondern auch ein großer Konzern kriegt es offenbar momentan nicht auf die Kette, irgendwie Ware in die EU zu kriegen, ohne genau zu wissen, was dort an Kosten irgendwie für Endkunden, für Käufer entsteht, wie die Ware rüberkommt, ob man Logistiker findet, die das in die Hand nehmen wollen und so weiter und so fort. Riesenprobleme gerade. Ganz spannend. Und das ist sozusagen die Händler- oder Abfüllerseite, von der ich was mitbekommen habe. Und der dritte Punkt ist Auktionen. Ich bin ja ein Fan von whiskeyauction.com, habe da schon zigmal irgendwie mitgesteigert. Wir haben auch eine Folge in der Vergangenheit gehabt, wo ich mal erzählt habe, wie ich da was hingebracht habe, sogar persönlich abgegeben in Rendsburg, irgendwo zwischen Kiel und Hamburg in der Walachei. Und da geht das ja alles, weil das ja in Deutschland ist. Wenn man aber jetzt bei den UK-Versteigerungsplattformen, wovon es ja einige gibt, etwas ersteigert, hat man momentan mit schon signifikanten Mehrkosten zu rechnen. Und deswegen auch an alle unsere Hörer, die da gerade damit liebäugeln, da irgendwie in UK was zu ersteigern und das noch nicht mitbekommen haben. Es werden Einfuhrzölle, Mehrwertsteuern und Alkoholsteuern fällig. Und ich habe im Forum mal ein bisschen rumgeklickt bei uns, was so die Leute da in Erfahrung haben, weil da sind wirklich welche dabei gewesen, die haben irgendwie im Januar was ersteigert. Und da war ein Kollege, der hat für 220 Euro Whisky ersteigert. Es klang so, als wäre es eine Flasche, aber es stand nicht ganz so deutlich da. Kann auch sein, dass es zwei Flaschen waren. Aber es kommt wohl nicht auf die Flasche, sondern auf das Pfundvolumen an. Für 220 Pfund hat der da Whisky ersteigert. Und die DHL hat ihm quasi zum Auslösen seiner Flasche, seiner Flaschen, also auf jeden Fall seiner Auktionsbestellung, 65 Euro abgeknöpft. Nochmal zusätzlich. Also zusätzlich zu Versandkosten und dem, was der sozusagen da an Auktionsgebühren und anderen, rein Einfuhrzölle, Mehrwertsteuer und Alkoholsteuer, die fällig werden. Und da gibt es halt einen Haufen solcher Berichte, dass man irgendwie so ungefähr ein Viertel momentan an Kosten hat, wenn man einen bestimmten Betrag überschreitet. Und das ist ein relativ kleiner Betrag, irgendwie 25 oder 50 Euro oder sowas. Wenn man da drüber kommt, langt gerade sozusagen da der Staat kräftig einem in die Tasche. Und das nur noch mal so als Hinweis. Alles, ja, was
also
so direkt from UK Finger von lassen. Ich weiß nicht, ob das auf diese ganzen Importeure zutrifft, wie ein Kirsch, wie die das jetzt machen, ob das, was die jetzt gerade verteilen, im letzten halben Jahr irgendwie gebunkert wurde. Keine Ahnung.
Die haben zollfreie Lager, das ist was anderes.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich kenne mich mit solchen
Themen überhaupt
nicht aus. Ich will nur sagen, als Privatmann ist es auf jeden Fall gerade scheiße. So.
Ja, aber musst du jetzt auch nicht unbedingt den UK bestellen. Man kann ja auch den Whisky trinken, den es hier gibt. Das ist ja wieder so ein Luxusproblem im Endeffekt. Ja, verstehe ich halt nicht. Also muss man jetzt unbedingt sofort in UK bestellen.
Ja, aber Tim, wie viele Leute bestellen absurd. Halt, ich will es nur sagen, wie viele Leute bestellen irgendwie ihre Turnschuhe in China und weiß der Geier was, ne? Und deswegen.
Das ist ja das Nächste.
Ja, warum auch nicht? Wir sind ein globaler Laden hier, ne? Ich wollte nur einfach sagen, für all die damit so liebäugeln, weil so irgendwie eine geile Abfüllung sind oder irgendwas, es betrifft vielleicht nur einen kleinen Teil unserer Zuhörerschaft. Aber Finger von lassen. Könnte momentan teuer werden.
Also es gibt gerade die Lady Valanches. Und da gibt es hier, haben wir vorhin in unserer Stammtischgruppe, hat der Hoffi gepostet, using Germany as an example, one January Valanche bottle would cost 62.50, excluding UK VAT. For the product, £10 for local VAT, £13 for shipping, £4.50 for Brexit surcharge and a further £5 for customs clearings. Totaling £95. Also man bezahlt 62,50 nur fürs Produkt, dann wird die UK Mehrwertsteuer runtergerechnet, die deutsche drauf, also UK 20, deutsche 19, sind 10 Pfund Mehrwertsteuer obendrauf, 13 Pfund Lieferung, 4,50 Pfund. Ich weiß jetzt nicht, was Brexit Surcharge ist, wahrscheinlich eine besondere Gebühr aufgrund des Brexits und 5 Pfund extra nochmal für die Zollfreigabe im Endeffekt. 95 Pfund würde man dann bezahlen. Klingt überschaubar, wenn man jetzt unbedingt das haben möchte.
Ja, ist ein Drittel obendrauf, ne?
Unabhängig davon. Aber da sind einfach mal 13 Pfund sind ja schon fürs Shipping dabei. Das ist ja relativ viel.
Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich so, dass du die Mehrwertsteuer wieder kriegst? Weil das ist auch was ich jetzt gelesen habe, dass du nur als Unternehmung diese Mehrwertsteuer wieder zurückbekommst. Als Privatperson zahlst du die doppelt. Zahlst in die ersten UK und dann will der deutsche Staat die auch nochmal haben. Und als Unternehmer kannst du die halt mit deiner Steuererklärung wieder über die eingeführte Ware wieder zurückbekommen. Und als Privatperson...
Ja, das geht über die Steuer-ID, genau.
Ne? Und aber als Privatmann ist es halt schwierig, ne? Ja. Also von daher, ja, kann sein, dass es 90 kriegst, aber selbst lass es im schlimmen Fall dann irgendwie 100 sein, meinetwegen. Egal, es ist auf jeden Fall fast eine Verdopplung des Preises, ne? Ist schon nicht ohne. Aber sei es drum, du hast natürlich recht. Wem tut das, wenn du so unbedingt haben willst, dann machen. Ne? Wenn es jetzt eine Flasche deines Herzens ist,
die du
unbedingt brauchst, dann kann man das irgendwie tun. Aber man sollte sich auf jeden Fall gewahr sein, dass da halt nicht unerhebliche Mehrkosten noch hinzukommen.
Also ich muss mal kurz...
Und dann ist jetzt auch meine Stimme des vernünftigen Verbrauchers, ist jetzt Verbraucherschutz, das ist jetzt mal hier verstummt auch und jetzt darfst du hier sagen, dass das nicht so wild ist.
Bei Masters of Malt, die liefern schon ewig nicht mehr nach Deutschland und Europa. Also die Sachen hast du schon bestimmt seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr bekommen. Und alle anderen haben das eben so gemacht. Die haben die UK-Wert runtergerechnet und haben eben die deutsche Mehrwertsteuer obendrauf gerechnet und dann versendet. Und ich muss sagen, auch bei The Whisky Exchange bestellt hast, die Versandkosten waren schon immer relativ hoch. Jetzt kommen halt im Endeffekt wahrscheinlich nochmal 10 Euro für eine Flasche oder so, oder je nachdem, wahrscheinlich bemisst sich das natürlich nach dem Wert obendrauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Alles andere müssen wir halt abwarten, ne? Bis die da alle mal klarkommen und da irgendwie ein bisschen was genauer ist. Aber ich meine halt für die Zeit, ich sehe jetzt überhaupt keine Veranlassung, dass ich jetzt in UK Whisky bestellen sollte. Ich meine, ist ja nicht umsonst so, dass jetzt die deutschen Importeure uns hier gerade zuballern.
Nein, nochmal. Also es ist jetzt nur für die es betrifft, bezahlt es halt aktuell ungefähr ein Viertel noch obendrauf. Punkt. Und losgelöst vom Porto und dem Quatsch. Einfach nur an Zöllen, Steuern ja, cool. und so weiter. Da muss man einfach wissen.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, andersrum ist sogar noch schlimmer, ne? Da gab es jetzt irgendwo so eine, ich glaube, es in der Zeit oder FAZ habe ich das gesehen, irgendwie, wo die ohne ein paar Stiefel nach UK geschickt haben und die musste irgendwie, keine Ahnung, $500 nachzahlen.
Ja, irgendwie glaube ich, ja, das stimmt. Es ist noch schwieriger und dann hast du auch dieses mit dass du Onlinehandel zurückschicken kannst, die Ware und so, nimmt die keiner an und so ein Kram. Alles noch ziemlich ungeklärt.
Ja.
Mal gucken. Ne? Für so einen großen Laden wie die SMBS hat es mich schon gewundert, dass die sagen, die setzen jetzt aus wegen der Ungewissheit und machen den Autor nur für UK. Oder für alle außer EU, also mit anderen Ländern funktioniert es ja, ne? Also die liefern ja global. Aber das ist schon, hat mich schon verwundert, weil ich hätte gedacht, die finden relativ schnell eine Lösung. Da denke ich mir irgendwie, die haben irgendwie so eine ganze Horde Anwälte, die sich um so eine Fragen kümmern und da irgendwie das alles ausarbeiten. Aber das ist wohl deutlich komplizierter und verschachtelter, als wir uns das so vorstellen können. Aber gut, wir warten ab. Wenn sich da irgendwas Spannendes tut, wenn sich das entspannt, können wir nochmal was dazu sagen.
Was natürlich auch sein kann, dass die Brennereien und so weiter und so fort das einfach aussitzen, bis Schottland im Endeffekt wieder der EU beitritt. Ich meine, da geht ja gerade echt voran, ne? Wenn man so die Nachrichten liest, pushen die natürlich wirklich zu einem zweiten Referendum, dass es eben in die Richtung geht. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt.
Ja, und ja auch nicht zu Unrecht, ne? Also ich verstehe schon, dass die Schotten da ziemlich stinkig sind. Die wollten diesen Brexit nicht. Die sind da quasi mit reingezwungen worden. Die haben ja in Schottland nicht sich mehrheitlich für den Brexit ausgesprochen. Mitgefangen, mitgehangen. Jetzt sehen sie halt, was der ganze Schmuh da gemacht hat. Und jetzt versuchen sie, wenn sie sich loslösen von Großbritannien, können sie auch wieder versuchen, der EU beizutreten. Also,
muss man mal gucken. Darum geht's ja.
Muss man mal gucken, wie das so läuft. Ja. Bin auf jeden Fall auch gespannt.
Das stimmt.
So, jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig.
Auf gar keinen Fall. Wir sind auf keinen Fall fertig.
Nein, mit den Themen.
Jetzt
den
bin ich nämlich warm.
Related Themen.
Jetzt habe ich nämlich Bock auf Mucke.
Mugge.
Lieber Oliver. Mugge. Und du hast mir vorhin so zwei schöne Nachrichten geschickt und hast da so zwei Mucken reingepackt.
Mhm.
Die wird schon mal draufpacken auf unsere Playlist.
Ja, mach das mal bitte.
Ja, ist natürlich schon passiert. Du hast mir zwei nette Sachen geschickt. Willst du was dazu erzählen kurz?
Ja, ich hänge momentan musikmäßig echt in der Vergangenheit. Ich kann das darf man ja überhaupt nicht erzählen, ne? Aber ich bin so gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob es in dieser Weihnachtszeit liegt oder so, ich habe so ein bisschen den retrospektiven Blick gerade auf das, auf meinen Musikgeschmack. Mhm. Und ich habe zwei Sachen. Also das liegt nicht nur an mir, ne? Ich habe mir am Wochenende mit meiner Frau in der Küche gesessen abends und wir haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken und gequatscht und haben über unseren New York-Urlaub geredet. Und wir waren vor 2 Jahren, es war unser erster Urlaub, seitdem wir Kinder haben, wo wir gemeinsam weg waren, weil die Kinder mit den Großeltern weg waren. Da waren wir halt in New York 5 Tage, waren wirklich so nach vielen, vielen Jahren mal wieder so als Paar weg und so, war total klasse, war wirklich ein mega Urlaub, der mich auch nachhaltig irgendwie beeinflusst hat. Und da haben wir, da sagte sie, mach doch mal von Ivy dieses Album an, dass du so cool fandest. Und zwar ist so, ich hab natürlich im Vorfeld zu diesem Urlaub mir so ein paar New York Bands auch angehört, einfach um so ein bisschen New York Feeling zu kriegen. Und eine von diesen, da habe ich quasi vor dem Urlaub eine alte CD ausgebuddelt von einer Band, die heißt Ivy, IYV. Das Album heißt Apartment Life, ist irgendwie aus den 90ern. Ich glaube irgendwie 96, 98, weiß nicht so genau. Und es ist eine Sängerin und zwei Mucker. Ich glaube, einer Gitarre, einer Schlagzeug oder so. Zwei Typen. Und die machen so netten, verklingelten Pop quasi. Mit ein bisschen Gitarre und so. Aber ist eigentlich schöne Popmusik. Ne? Ganz, ganz leicht Indie angehaucht, aber es geht mir ein bisschen in die poppige Richtung. Total schön. Und da hat meine Frau gesagt, Mensch, weil wir über New York geredet haben, leg doch bitte dazu jetzt nochmal die Platte auf. So, ne? Dann habe ich halt geguckt bei Spotify, habe ich dann gefunden und habe mich dann sehr gefreut und habe gedacht, ey, das müssen wir eigentlich jetzt, haben das Album durchgehört und ich dachte, das ist eigentlich auch ein guter Track für unsere Playlist. Entspannte Musik, tolle weibliche Stimme und wie gesagt, so ein bisschen so Indie-Pop, würde ich sagen. Ist so die, ich bin, tue mich in Musikrichtung immer ein bisschen schwer, aber so würde ich das vielleicht so einsortieren. Und die zweite Platte, ich mache jetzt mal gleich die zweite auch, die, Tim, da bist du dran schuld, weil du letztes Mal DJ Kotze gewünscht hast. Und ich gesagt habe, dass ich mit DJ Kotze dieses komische Video aus seinem Studio verbinde, als letzte Erinnerung an DJ Kotze, wo der ein Album von der Alternative Band Ween, W-E-E-N, auf seinem Plattenteller hatte liegen hatte. Und genau von diesem Album, was er da liegen hatte, habe ich jetzt mal Chocolate and Cheese heißt die Platte. Das ist jetzt nicht Alternative im Sinne von Nirvana oder so. Das sind, also das ist jetzt kein Grunge oder kein so Indie-Rock oder sowas, sondern das ist so, die Band Ween, das sind so zwei alte Säcke und die machen eigentlich immer Konzeptalben zu verschiedenen Musiken oder Themen. Das ist mega, also die Mucke ist mega und dieses Album Chocolate and Cheese ist halt auch musikalisch ein ganz tolles Album und da findet jeder was so. Das ist halt, wie soll ich das sagen, das ist ein bisschen rockig, ein bisschen soulig, ein bisschen bluesig, ein bisschen Südamerika und so, da ist halt alles irgendwie drin. Und kann ich auch als Album, total, genau wie das Ivy-Album Apartment Life, kann ich auch dieses Ween-Album Chocolate and Cheese total empfehlen. Ich habe auch geil, ne? Die haben auch mal ein Country-Album gemacht, ne? Das heißt 12 Golden Country Hits. Nee, 12 Golden Country Greats heißt das Album, sind aber nur 10 Songs drauf.
Ja, geil. Ne? Finde ich gut so.
Das ist so, die haben so geil, die haben Lieder, The Mollusk haben die rausgebracht, das ist ein Album, das sind so Seemannslieder und so, ne? Also die machen so ganz, aber es ist richtig, okay. Ist ein richtige Mucker, ne? Also ist richtig gute Musik. Und deswegen werdet ihr auch hören, wenn ihr den Ween-Song hört. Ich empfehle das Album total. Ist eins meiner Lieblingsalben. Chocolate and Cheese. Super Ding. Und das sind meine beiden Platten. Ist beides so, beides Mucke aus den 90ern. Ich weiß nicht warum. Ich bin halt gerade irgendwie 90s addicted. Hör mir viel Mucke aus der Zeit an. Warum auch immer. Bin gerade so ein bisschen so.
Ja, weil das aktuell auch überall
und so. Ich bin halt irgendwie gerade retrospektiv.
Ja, aber wir sind ja sowieso gerade in so einer Phase, wo die 80er waren jetzt zuletzt mal wieder da und jetzt kommen die 90er ganz groß wieder. Und das ist ganz cool. Aber ich knüpfe im Übrigen mit meinem ersten Track einfach bei dir mit an. Du hast gerade gesagt, das Ganze ist so ein bisschen rockig, alternative, bluesig. Mache ich nämlich auch. Und zwar heißt die Band Alabama Shakes. In den USA sehr, sehr bekannt. In Deutschland geht so. War aber auch schon in zumindest irgendwie so in Charts und so weiter und hat man mal bei guten Radiosendern, sage ich mal, auf jeden Fall was gehört. Und zwar ist das die Band rund um die Sängerin Brittany Howard. Die machen eben auch, es ist so Rock, Garage, Garage meine ich, Blues, und sie hat eine übelst geile Stimme. Unfassbar. Denkt mal, wenn man die hört, kann man es schwierig einordnen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Es ist einfach eine Stimme, du hörst einfach gerne zu und bist fasziniert davon, der einfach zuzuhören. Und 2015 erschien da ein Album, das hieß Sound and Color. Und von dem Album habe ich den Song, den Hit im Endeffekt draufgepackt, Don't Wanna Fight. Weil höre ich gerne immer noch und ist einfach richtig, richtig cool, da zuzuhören. Das ganze Album kann ich euch auch empfehlen, Sound and Color. Macht richtig Spaß, da zuzuhören. Lied 2 war im letzten Jahr ganz, ganz viel zu hören, wenn man sich vielleicht so ein bisschen mit der ganzen Black Lives Matter Geschichte in den USA auseinandergesetzt hat. Denn im Endeffekt ist das Album so ein bisschen zum Soundtrack der ganzen Geschichte hat sich dazu entwickelt im Endeffekt. Das Album heißt nämlich eigentlich Untitled, aber Black ist so der Untertitel und die Band heißt Salt, aber nicht geschrieben wie Salz auf Englisch, sondern S-A-U-L-T, Salt. Und man weiß nicht, wer dahinter steckt. Das ist so eine Secret Band. Es wird gemunkelt und niemand weiß aber, wer eigentlich die Leute sind, eben die diese Band ja, gegründet haben, wer dahinter steckt ganz genau. Und solche Bands gab es ja schon immer mal irgendwie, wo man eben nicht weiß, was dahinter steckt. Ich denke jetzt irgendwie zum Beispiel auch ganz lange Zeit zum Beispiel Gorillaz und sowas, also aus meiner Zeit und auch weit vorher gab es solche Bands, wo man im Endeffekt nicht weiß, wo sich im Endeffekt die Leute dahinter bewusst dafür entschieden haben, nicht preiszugeben, wer sie sind, weil eben auf diesen Hype um eine Person verzichtet werden soll, weil die Musik ja im Endeffekt wichtig ist. Und ähnlich ist es bei Salt auch. Auch hier wieder eine ganz, ganz tolle Frauenstimme. Und das Lied, das ist einfach, also der Text auf der einen Seite ist sehr krass, und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig von einer tiefen, ja, was heißt Melancholie? Irgendwie so ein bisschen melancholisch ist es. Auf der anderen Seite ist es schon wieder fast tanzbar. Der Track heißt Wildfires, ja. Und geht eben auch in die Richtung, dass eben die Schwarzen auch in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt eben unterdrückt werden. Und ist aber, wie gesagt, man hat beides so zur gleichen Zeit eine gewisse Leichtigkeit aufgrund ja, der Musik, aber die Stimme und der Text eine extreme Schwere und Tiefe. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen, das mal anzuhören. Und ich denke auch bei einem Glas Whisky definitiv ein Go-To-Song. Jetzt habe ich zu viel gesprochen, sorry.
Ja, alles super, Tim. Ich freue mich da immer wieder drüber. A, wenn du natürlich etwas mit so wunderbaren politischen Botschaften auch mit reinpackst, weil das ist ja auch nicht, oft ist ja Musik auch nur Unterhaltung und da hat man halt dann auch noch ein bisschen mehr. Aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich was von dir bekomme, was ich noch nicht kenne, weil leider, also was heißt leider, lustigerweise, das liegt halt auch daran, dass wir uns da auch sehr nah sind. Es ist ja oft so, dass wenn ich was irgendwie in Äther schmeißt und du das schon kennst und wenn du was in Äther schmeißt, ich das irgendwie schon kenne und wir uns da selten so komplett überraschen. In dem Fall freue ich mich, da auch wieder mal was Neues auf dem Plattenteller zu haben, wo ich mich mal wieder reingraben kann und mir mal auch ein Album angucken kann, anhören kann, angucken kann. Ein
Album angucken. Plattenteller ist gut, zum Beispiel das Album von Alabama Shakes habe ich auch wirklich auf als Vinyl, weil ich es einfach richtig gefeiert habe und ich mache das inzwischen so, wenn ich, also das ganze Spotify und Amazon und hast du nicht gesehen, Musikgehöre, das verändert einen natürlich komplett in puncto, wie hören wir Musik, ne? Und deswegen, wenn mir wirklich was richtig, richtig gut gefällt, dann kaufe ich mir das irgendwie auch inzwischen auf als Schallplatte. Also Vinyl ist nochmal was anderes. Und das ist natürlich dann wie so ein Gesamtkunstwerk. Das ist ähnlich wie bei Whisky, ne? Wenn man sagt so, ja, man kann natürlich die Flasche wie bei Darth Mill einfach nur so stehen lassen, aber man kann es natürlich auch wie bei Artback irgendwie krass verpacken und macht da ein bisschen mehr noch draus. Ne?
Das stimmt.
Am Ende bei Vinyl zählt auch die Musik. Ne? Ich kann mir das mit Spotify anhören, habe die Musik. Wenn die gut ist, ist natürlich geil, aber das kannst du natürlich auch als Gesamtkunstwerk sehen.
Ja, ich kaufe mir Platten eigentlich nur noch auf Konzerten. Wenn ich die Band geil fand oder das Konzert gut fand, kaufe ich mir von denen eine Platte, weil ich denke, dann kann ich das auch nochmal irgendwie supporten.
Ja, mach das jetzt mal.
Das ist ein bisschen wie auf Whisky-Messen, so, weißt du? Die finden jetzt gerade auch nicht statt.
Ja,
aber das
ja,
ist so ein bisschen wie trinken auf einer Whisky-Messe, ist so Platten kaufen auf einem Konzert. Nee, ja. Aber die letzten, also ich habe mir früher
T-Shirt-Platten
gekauft und die letzten, ich würde mal sagen, die letzten 5, 6, 7 Platten habe ich mal irgendwie, oder Singles habe ich mal auf einem Konzert gekauft. Ja, dann noch irgendwo da am Stand. Nee, aber cool. Super, ich glaube, damit haben wir es für heute, lieber Tim.
Ha, ja. Beim dritten Anlauf. Ja, cool. Aber so ist das halt manchmal, ne? Wenn man sich nicht abspricht, dann denkt man so, okay, ist es jetzt schon zu Ende? Und dann geht es trotzdem noch mal eine Stunde weiter. Finde ich cool.
Definitiv. Liebe Zuhörer von Ramgood.de. Wir hatten jetzt spannende 1,5 Stunden für uns. Ich hoffe, die waren für euch auch genauso interessant. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und freuen uns in der kommenden Woche wieder für euch uns hier zusammenzufinden und für euch eine Folge aufzunehmen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Bye, bye.
Macht's gut und nächste Woche mit dem Sample Set. Ciao.
Ah, Sample Set geht weiter. Sample Set. Bye, bye. Thank you.